Konnichiwa, Genki desu ka? This is Davey Boy Smith Jr., and you are listening to Wrestling Talk Radio. Hoppa!
Die Antwort auf alle eure Fragen lautet immer Chaka und damit herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Chaka, die Wrestling Show, Spezial Japan Edition. Ich bin der Matze und heute wieder bei der Jan. Hallöchen.
Konnichiwa.
Wie geht es da?
Ja, Japan-Wochen oder Asia-Wochen bei Mac WTR. Ich glaube, so hieß auch mal eine Chaka-Ausgabe oder so ähnlich.
Kann sein, ja. Zwei sogar. MacTaker-Wochen oder so?
Ach ja, stimmt.
Irgendwie sowas war das.
MacTaker-Wochen. Ja. Ich weiß nicht. Alles zum Mitnehmen.
Boah, das ist so. Aber mehr als Konnichiwa, Genki desu ka, kann ich auch nicht. Also, dann wird's lang. Ichiban kann ich noch. Aber das macht ja auch nur im Zusammenhang wieder Sinn. Aber sonst bin ich mit meinem Japanischen außer. Oh, ich mach was. Ich geh's mal. Ladiato! Bin ich raus.
Ja, viel mehr würde ich jetzt auch nicht, müsste ich jetzt überlegen.
Aber ich kann gerne so tun, als ob ich Japanisch kann, so. Sima. 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 Hi. Ja, wenn man das gut genug macht, dann klingt das auch cool. Aber wahrscheinlich, jeder, der Japanisch denkt, fühlt sich wahrscheinlich gerade beleidigt. Entschuldigung, ich kann kein Japanisch, wenn ich euch beleidigt habe. Bitte nicht persönlich nehmen. Ich bin einfach unwissender Vollpfosten gerade gewesen.
So. Bestimmt wollte Matze jetzt irgendwie die Kuh heiraten oder so.
Oh, wer weiß es denn?
Ach nee, das wäre Indien, wo denn das, die Kuh heilig wäre. Naja, gut.
Lassen wir das. Jan, Japan Special, oder wie ich im Intro gemacht habe, wie bei Street Fighter damals, kannst du dich erinnern? Japan!
Ich hab Street Fighter. Wenn
du gereist bist, mit dem Mikrofonreisband. Nee, mit dem Flugzeugreisband heutzutage. meine Güte, noch eins. Ist zu warm. Da warst du doch immer, wenn du dann in den nächsten Land gekommen bist, hat der die Aufstimme immer die Länder India und so, ne? Und dann Japan. Das habe ich immer so im Kopf. Ja. Gut, aber worum geht es heute bei Chaka Spezial? Es gab am letzten Wochenende zwei Japan-Veranstaltungen, die wir heute in Kurzform, ja, nicht zwangsläufig reviewen werden, aber alle wichtigen Geschehnisse, die da passiert sind, nennen werden. Und da es keine einzelnen Podcasts im Pay-Per-View Roundtable sind, haben wir gesagt, Chaka Spezial unter dem Banner Events, die gerade am Wochenende in Japan stattgefunden haben. Zum einen den WWE Live-Event aus Tokio, nämlich The Beast in the East, und zum anderen New Japan Pro Wrestling Dominion 2015 oder 7.5.
Ja.
Jan, gibt es einen 8. in 2015? Oder warum heißt der 7.5?
Weil es am 5.7. stattgefunden hat.
Das ist alles, ja?
Ja. Okay. Ich nehme es ganz stark an, weil ich war auch sehr, sehr verwirrt.
Aber 5.7.
Ja. Ja. Naja, es ist ja teilweise, zum Beispiel die Amis machen ja auch erst Monat und den Tag. Daher den 7.5. oder 7.5.
Okay. Ich dachte, es ist sowas wie ein halbes Ding. Weißt du, dass jetzt, wir haben 7 gesehen und wir werden 8 sehen, deswegen jetzt 7.5. So war meine Überlegung.
Ja. Oder ich überlege gerade, nee, man war in Osaka. Ob es irgendwie mal ein großes Beben oder sowas gab, was 7.5 hatte. Weil das große Beben war, glaube ich, Kobe.
Okay.
Naja.
Ist egal. Gut, wird wahrscheinlich wirklich das Datum sein und fertig. Ja. Muss man auch nicht zu viel reininterpretieren dann manchmal, ne? Mhm. Also, WWE in Tokio am 4. Juli und sogar am 3. Juli auch. Ja, WWE, da gehen wir gleich noch ganz kurz drauf ein. Und die New Japan Show war am 5. Juli, also 3., 4. und 5. Juli. Das sind jetzt die drei Shows, über die wir reden werden, auch wenn wir bloß über die erste Show nur mit einem Match reden werden. Jan, wir fangen mit der WWE an. Und was dort alles so wichtig war. Der Event hieß The Beast in the East und war zum ersten Mal in der Geschichte des WWE Networks, was jetzt nicht so lange wäre, aber sogar in der Geschichte der WWE, ein live übertragener Event aus Japan. Ja, ist nicht das erste Mal, dass man Japan veranstaltet hat, um Gottes Willen sogar, aber zum ersten Mal eine Live-Übertragung, ein Pay-Per-View-ähnlicher Event, der in Echtzeit nach Amerika übertragen wurde und entsprechend für die Amis war es früh morgens Und ich fand den Kommentar von Michael Cole sehr cool, dass da jemand aus England mit im Publikum war und der dann gemeint hat, jetzt wisst ihr wenigstens mal, wie das ist, was wir jeden Monat machen. Ja, das ist schon absolut korrekt, denn für uns gilt ja das Gleiche. Die Engländer sind eine Stunde von uns weg, das heißt, wir leben eigentlich im gleichen System. Mhm. Und ja, wir machen das monatlich.
Ja.
Ne, wenn wir die Events live sehen wollen, müssen wir halt aufstehen.
Ja.
Oder wach bleiben.
Genau so ist das.
Also, Beast in the East, nach dem Match von Brock Lesnar benannt, das erste Match seit WrestleMania von The Beast Incarnate, Brock Lesnar, aber es gibt ein bisschen mehr als nur dieses eine Match, über das wir reden können, sollten und müssen. Die Dark Matches erwähnen wir, Cesaro gewinnt gegen Diego von Los Matadores und die Lucha Dragons, Kalisto und Sin Cara gewinnen gegen New Day, Big E und Xavier Woods. Der Event begann mit Chris Jericho gegen Neville und über das Match müssen wir reden, Jan, denn es war richtig gut.
Ja, nicht umsonst von mir auch zum Match der Woche gewählt worden bei Chaka. Mhm. Weil es für mich auch so ein gewisses Nostalgie mit geschwungen ist. Weil es für mich, es war so richtig oldschoolige Cruiserweight-Action, wie ich es noch aus der WCW gewohnt bin. Und dann natürlich auch der Abschluss mit dem echten Line-Tamer, dem anständigen, sag ich mal. Und nicht diesem 0815 Boston Crab.
In dem Fall. Was wir ja schon häufiger gesagt haben, dass Leute sich beschwert haben darüber, dass er die Walls of Jericho nicht mehr so macht, wie er es früher gemacht hat, haben wir ja auch schon häufiger mal im Podcast gesagt, dass es zwei verschiedene Aktionen sind. Mhm. Ne? Und wurde ja hier auch explizit ausgedrückt von Michael Cole. Das eine waren die Walls of Jericho, das ist der Boston Crab. Den kann er manchmal auch noch ein bisschen stehend machen, ja. Aber erst dann, wenn er das Knie in den Nacken packt oder vor allem auch den Druck der Beine nach hinten packt, dann ist der Oldschool Lion Tamer.
Ja. Ne?
Fand ich auch wirklich gut in der Geschichte des Matches selbst. Ich fand Jerichos Jacke cool.
Ja.
Die erinnert er jetzt scheinbar auch immer mal wieder, dass die irgendwie ein bisschen mehr Flickflack macht. In Japan denke ich da so automatisch an The Real Rock'n'Roller, Prince David, den wir nach dem Laufe des Abends noch sehen werden. Denn der hat das ja in Japan eine Zeit lang auch gemacht, woraufhin das Jericho bei der WWE machte. Eigentlich ganz witzig, dass sie jetzt auf der gleichen Show antreten und sogar einen Tag vorher gegeneinander angetreten sind. Spricht sich schwer aus, aber das war wirklich richtig gut, was die beiden hier gemacht haben und auch die Finish-Sequenz fand ich richtig gut, dass der Red Arrow gekontert wurde, abgefangen und dann eben der Lion Tamer, das war einfach in sich sehr, sehr stimmig und was ich besonders schön fand, Jan, das hast du vielleicht auch mitbekommen, dass die Kommentatoren eben, wie sie es im Laufe des Abends übrigens häufiger machen werden, alle anderen Ligen, bei denen diese Wrestler in Japan angetreten sind, mit erwähnt haben. Mhm. Dass eben hier FMW erwähnt wurde, dass Dragon Gate erwähnt wurde und später im Laufe des Abends halt auch im Falle von Lesnar und im Falle von Balor halt auch New Japan. Mhm. Ja. Finde ich schon cool.
Ja, das ist, ich meine, also gerade bei New Japan ist es ja auch durchaus ein bisschen seltsam, wenn man es jetzt nicht erwähnt hätte. Gerade bei Balor hat man es ja auch in diesem Hype, ich überlege gerade, waren es drei oder vier Hype-Dingern, die man bei NXT gezeigt hat.
Ja.
Die ist ja jetzt auch als ein komplettes Video, gute halbe Stunde, würde ich sagen.
Hatte ich euch ja in der einen Sendung, habe ich euch das ja in den Skype-Chat geballert, dass das dann zusammen eine Sendung wird.
Ja.
Ne? Und das war auch wirklich cool gemacht, ne?
Ja,
also es ist ein Halbstünder. Und was mich bloß ein bisschen wundert, warum es dann nicht unter dem WWE-24-Banner lief, denn die waren bisher auch eine halbe Stunde. Also WWE, Booker T und Roman Reigns. Mhm. Hätte man ja theoretisch auch sagen können, okay, machen wir auch in diesen 24-7. Aber wahrscheinlich war es nicht innerhalb eines Tages. Und es gab vielleicht nichts zu berichten über einen speziellen Tag, sondern deswegen halt eher als Doku. Aber warum dann nicht ein kleines bisschen länger zum Beispiel, weißt du? Mhm. Da frage ich mich halt manchmal, warum eigentlich? Denn man hat in Netzwerk ja durchaus die Möglichkeiten dazu. Aber es war richtig gut, das Ding.
Ja. Aber wie gesagt, die Entscheidung, wie man es denn vermarktungstechnisch macht, das ist dann immer eine Frage. Aber das mit der halben Stunde, das hat zumindest hat man da viel abgedeckt immer. War ja, ich sag mal, gedrittelt.
Genau.
Ja, gedrittelt. Erster Teil, der mir persönlich auch am besten gefallen hat, einfach weil das die Zeit war, von der ich halt nichts wusste, ich sag mal die Anfänge. Dann zweiter Teil war ja dann der Japan-Teil und der dritte dann der WWE-Teil sozusagen.
No.
Das war echt schön gemacht. Auch am einprägsamsten ist aber immer noch das Bild mit Albert und der runtergelassenen Hose vorm Fujiyama.
Ja.
Ja, naja.
Kann man mal machen.
Ja, kann man mal machen.
Aber sowas ist halt cool, dass man sowas sieht, wie zum einen sich die Wrestler halt gegenseitig immer ribben, ist ja dann der Fachausdruck, aber eben auch wahnsinnig viel Spaß bei sowas haben, ne? Und eben auch, was dadurch auch erkennbar ist, dass die Leute sich eben tatsächlich mögen.
Ja.
Und dass du eben auch siehst, dass es einer Becky Lynch sichtlich schwerfällt, emotional zu reden und auch, dass ein Jason Albert, ein ehemaliger Giant Bernard, eben sagt, ich kann nicht ganz unbefangen über Fergal reden, weil mir der Kerl eben wirklich so viel bedeutet. Mhm. Sowas finde ich immer sehr, sehr schön.
Ja.
Ja. Aber die Network, ja, müssen wir ganz ehrlich sagen, jetzt finden sie gerade zwar im Network statt, aber diese Specials, diese Dokumentation, die WWE raushaut, die sind grandios gut.
Ja.
Ja. Genauso wie diese Hype-Videos und die Tribut-Videos und sowas, das kann die WWE einfach wie keine zweite Liga auf der Welt.
Ja, das auf jeden Fall.
Und natürlich kreieren sich hier eine ganze Menge Momentum in das Match, was wir nachher noch sehen werden. Aber ja, Jericho gegen Neville, du sagst so Oldschool Cruiserweight, dann würde ich sogar mitgehen. Also auch wenn natürlich hier eher derjenige, welche ist, der das dann ausführt, ist, dass ein Neville ist.
Klar.
Aber Jericho macht natürlich seine Standardaktionen. Dieses Springboard und dann auch zwischendurch dann mal wieder den Lion Salt. Ne? Aber das ist insgesamt sehr, sehr stimmig. Und mal wieder ein Chris Jericho-Sieg.
Ja, am Ende vielleicht sogar überraschend. Andererseits hat es hier auch gepasst, sag ich mal.
Ja.
Es schadet Neville nicht, dass er verliert, weil halt das Match so gut war. Und vor dem japanischen Publikum, wo halt Jericho auch halt im Endeffekt der große Name ist, noch.
Ja. Hat ja seine Karriere mehr oder weniger auch durch Japan, man möchte fast sagen, richtig gestartet erst. Ne, da wurde er ja Lionheart in Japan und ist dadurch ja dann in die ECW gekommen und ist dadurch dann in die WCW gekommen und ist dadurch dann in die WWF gekommen. Also kann man eigentlich schon ultimativ rückblickend sagen, Japan war das Sprungbrett, was Jericho zu Jericho machte. Ne? Und natürlich ist auch das in der Retrospektive etwas, was Jericho auf ewig so behalten wird.
Ja, definitiv.
Und deswegen macht auch ein Sieg von Jericho durchaus Sinn.
Ja, also damit hatte ich auch kein Problem. Das war ein Match, wo man echt am Ende sagen konnte, egal wer es gewinnt, Hauptsache es wird schön. Und beiden haben geliefert, auch wenn Jericho man ihm durchaus angesehen hat, dass er in letzter Zeit eher sich's hat gut gehen lassen. Aber im Vergleich zu, ich sag mal, seinem letzten Run in der WWE hat's hier deutlich besser gepasst, auch im Ring. Natürlich jetzt die Frage, ob es nur an Neville mitlag, ob es jetzt sozusagen der richtige Gegner war oder ob halt Jericho guten Tag hatte oder was auch immer.
Immer zwei Männer.
Ja, klar.
Zwei Teilnehmer oder je nachdem, wie viele Leute am Match teilnehmen, um ein gutes Match zu kreieren, ne? Aber ja, Jericho gewinnt und damit haben wir den idealen Einstieg und da machen wir gleich mal etwas, was ich allgemein auf diesen Event sagen werde. Das Publikum hat mir gut gefallen, Jan. Ich mag ja bei den New Japan Shows immer, dass das Publikum so bei den Ansätzen der Finisher oder Signature Moves oder halt wichtige Aktionen im Aufbau der Charaktere immer dieses machen. Ja? Bevor die Aktion angesetzt wird, so richtig. Oder wenn jemand auf Seil hier, wie zum Beispiel hier Neville mehrfach den Red Arrow teased. Publikum immer sofort, ne? Er steht doch draußen auf dem Apron. Jericho liegt nur in Position. Da machen die schon
Ja.
Ne? Also das ist das, was ich an Japan-Fans so gut finde. Das macht so Spaß, diese Shows zu gucken. Und das schon mal allgemein auf beide Shows, die wir jetzt gleich hier kurz vorm Reviewen, hat mir bei beiden Shows richtig gut gefallen.
Ja. Wow. Das Publikum ist halt, wenn man es vom amerikanischen Publikum gewöhnt ist, vielleicht ein bisschen eigen, aber ist halt, es passt, es funktioniert.
Du sagst eigen, ich sag besonders.
Ja,
ist halt anders. Ja. Andere andere Länder, andere
Sitten.
Brüste. Aber nee, natürlich ist es wirklich erkennbar, dass hier eine ganz andere Kultur im Spiel ist und das macht aber auch Spaß. Obwohl nachher bei dem anderen Japan-Event ist es noch ein kleines bisschen anders, da ist es zurückhaltender, denn hier, Jan, müssen wir auch wieder sagen, es gab durchaus Chants. Hm. Und das ist eher etwas, was für Japan ungewöhnlich ist.
Ja, das ist...
Dass die mitchanten, Y2J, Let's Go Neville, Y2J, sowas. Das haben die ja über den ganzen Abend hinweg gemacht.
Ja.
Das ist eher etwas, was wir durchaus erwähnen können, weil das nicht Standard ist. Für jemanden wie uns, also ich habe irgendwie viel Dragon Gate und FMW geguckt, du guckst ganz viel Puro mit New Japan, Sven guckt ganz viel mit Puro und New Japan. Ich gucke halt diese großen Matches oder ganz großen Events wie eben auch Dominion. Und muss man aber trotzdem sagen, dass es nicht gang und gäbe, nee, dass richtig gechantet wird.
Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe auch so ein bisschen drauf geachtet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Ausländeranteil jetzt irgendwie größer war oder so.
Nein, nein.
Also scheint es wirklich so ein bisschen auch, ich sag mal, am Publikum zu liegen, dass, ich sag mal, das hier jetzt eher WWE-Publikum war.
Aufs Produkt abgestimmt wahrscheinlich.
Genau das. Der Japaner ist aber auch, das muss man so sagen, so, der ist das gewohnt sozusagen in der WWE, da wird das so gemacht. Also machen wir das hier auch. Bei New Japan und so, da ist das halt schon immer anders gewesen, also bleiben wir da auch dabei.
Macht ja auch Sinn. So. Gut. Also, das ist der Opener und schon ein bisschen was Allgemeines. Dann hat Nikki Bella, Paige und Tamina in einem Triple Threat besiegt. Ging um den Divas-Title. Denke ich, ist erledigt an der Stelle, ne?
Oh.
War nicht schlecht, aber war auch jetzt nicht, dass wir groß drüber reden müssen. Ne? Über das nächste müssen wir reden, auch wenn es sehr kurz war. Brock Lesnar gewinnt gegen Kofi Kingston und ich packe Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich gedacht, hier passiert irgendwas. Denn ich habe mir gedacht, okay, wenn so ein Match angesetzt wird, bei einer Show, die dann auch ausgestrahlt wird, dann passiert mehr als nur eine, Entschuldigung, Vergewaltigung von Kofi Kingston. Aber es ist am Ende genau das gewesen.
Ja. Vor allem.
Er hat zwei oder drei offensive Aktionen gehabt, die auch gar nicht so schlecht waren. Diese Dropkicks, die dann Lesnar ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Aber dann hat er irgendwann gedacht, okay, ich fange hier an, No-Sell'n. Und dann war Kofi eigentlich so gut wie tot.
Ja.
Aber ich dachte halt irgendwie, hier passiert irgendwas. Entweder ein Eingriff oder eine längere Vergewaltigung oder aber tatsächlich der Upset. Ja? Am Ende war es einfach nur das erste Match von Lesnar nach WrestleMania, was er genauso gestaltet hat wie alle anderen Matches, die er vorher gemacht hat, und Kofi Kingston war das Opfer. Mhm. Mehr ist hier nicht passiert.
Ja.
Habe ich ehrlich gedacht, dass es anders wird. Irgendwas habe ich gedacht, muss hier passieren.
Sagen wir es mal so, dadurch, dass das halt als dem Event als Beast in the East dann auch betitelt wurde, habe ich jetzt auch damit gerechnet, dass irgendwas anderes vielleicht noch passiert. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass Kofi hier gerade lange mithalten kann, aber das, was weiß ich, wer vielleicht auch sowas in eine Fehde passt, eingreift und es dann, was weiß ich, später noch ein zweites Match gibt oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Halt irgendwas vielleicht passiert. Ja, aber im Endeffekt, wie du schön gesagt hattest, Kofi wurde durch Suplex City durchgeprügelt. Mindestens ein, ich weiß gar nicht, ob es German Suplex war, sah richtig übel aus. Da sah es so aus, ob er wirklich mehr oder weniger auf Kopf und Nacken gelandet ist.
Ja, ja.
Wo ich auch so gedacht habe, yo, nicht gut. Aber naja, er hat es ja anscheinend gut überstanden, sagen wir es mal so.
Ja, aber Kofi ist halt auch jemand, der sowas gut verkaufen kann, ne? Mhm. Er ist ja nicht umsonst der Gegner geworden von Kingston, zum einen, von Lesnar. Zum einen ist er natürlich jemand, den man aktuell vermöbelt sehen möchte, weil New Day einfach viele Leute nervt.
Ja.
Das macht also entsprechend auch Spaß, aber er ist auch entsprechend gut genug, um Lesnar auch wirklich gut aussehen zu lassen.
Ja, klar.
Mit dem, wie er es eben macht. Eben alles wirft und Lesnar fängt das eben oder frisst das, macht ihm aber nichts aus, lässt entsprechend auch nicht zwangsläufig Kofi Kingston schlecht aussehen. Ja. Das ist dann einfach gegen Lesnar, das ist dann einfach so.
Ja. Und wie gesagt, im Endeffekt war das, glaube ich, auch das, was das japanische Publikum durchaus sehen wollte. Manchmal mögen die es halt, wenn da einfach denn der große, starke Mann kommt und einen etwas kleineren Mann verprügelt.
Ja.
Ich glaube, das haben hier viele erwartet, haben sie gekriegt. Waren dann alle glücklich mit, sagen wir es mal so.
Absolut. Bei uns ist übrigens gerade totales Tohuwabohu. Ich habe hier ganz viel Sirenen und Zeugs. Bei uns ist nämlich gerade tierisches Unwetter. Ja. Und hier geht jetzt schon das Trara los. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wenn doch ihr das nebenher hört, dass hier Sirenen sind, dann ist das die Erklärung. Also Unwetter und Zeugs und so.
Das ist blauer Himmel und Sonnenschein.
So kann es gehen, ne?
Ja.
Ja, Lesnar vergewaltigt Kofi Kingston und New Day will auch noch ein bisschen mitmachen, kriegen aber auch noch F5s ab und dann ist es eigentlich auch schnell weg, ne?
Ja.
Und Lesnar sagt in einem WWE YouTube-Special oder exklusiv, wie auch immer man das nennen will, dass eben das gleiche Seth Rollins bei Battleground erwarten wird. Mhm. Was nicht unbedingt überraschend ist.
Ja, klar.
Das diente dem Aufbau zu diesem Match. Ja, du wirst Lesnar nicht bei Raw sehen, das heißt, du hast ihn bei einem Special Event dargestellt, in Japan sogar noch, wo er eben auch schon IWGP Heavyweight Champion war. Und natürlich ist das hier die richtige Möglichkeit, einen Lesnar nochmal aufzubauen, bevor er dann Montag ein Auto auseinandernimmt und ins Publikum wirft.
Ein schönes Auto.
Ja.
Das hat mich traurig gemacht.
Das ist halt die Möglichkeit, die du hier hast. Ja? Denn du kannst Lesnar nicht bei Raw auftreten lassen und Kofi Kingston so durch die Gegend werfen lassen, weil es ist Raw. Und hier ist es ein Special Event, das ist dem, was im Pay-Per-View am nächsten kommt. Und schon hast du hier zwei Fliegen mit einer Klappe, du hast einen großen Namen auf der Card und du hast entsprechend trotzdem noch einen Aufbau für Lesnar, der einen Superstar squasht. Und Jan, wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken, du hast vorher Cruiserweight Division gesagt, bei Jericho gegen Neville. Ich sag, das ist Oldschool-Aufbau eines Monsters. Mhm. Egal, ob das ein Monster ist oder nicht, Squash-Matches dienen immer dazu, in einer Story einen gewissen Nachhall zu kreieren. Und dadurch, dass jetzt ein Superstar und kein No-Name gesquasht wurde, hast du Nachhall im Brock Lesnar-Charakter, den du vielleicht zwar nicht zwangsläufig gebraucht hättest, weil es einfach Lesnar ist, aber du hast ihn per sofort kreiert, in das Match für Battleground gehend.
Mhm. Ja.
Also alles gut.
Ja, man hat im Endeffekt alle glücklich gemacht. Brock Lesnar war eh in Japan oder wollte nach Japan. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wen er besuchen wollte, aber irgendwen wollte er besuchen, weshalb er ja in Japan war. Okay. Habe ich nur irgendwo gelesen, dass er irgendjemanden besuchen wollte. Kann sogar sein, dass derjenige im Krankenhaus ist.
Okay.
Aber, naja. Ich und Namen, schlechtes Gedächtnis.
Ist ja auch nicht so schlimm. Gut, dann gehen wir aufs nächste Match ein und das ist auch natürlich für die Entwicklung des NXT-Produktes sehr wichtig, denn es wechselt der Gürtel, denn wir haben das NXT-Titelmatch zwischen Kevin Owens und Finn Balor und Finn Balor ist der neue NXT-Champion. Jan, wir haben eigentlich das erwartet, dass das passiert, einfach auch, weil es auf dieser Card stattfindet, mit dem Rückblick und diesem Aufbauvideo, was du gerade schon gesagt hast, das musste eigentlich fast dazu führen, dass Balor gewinnt. Und es war ein richtig, richtig gutes Match.
Ja.
Und ich sag eine Sache, die mir gut gefällt und ich hoffe, dass man das beibehält. Die Kameraführung bei dem Running Dropkick von Finn Balor draußen, das fand ich so geil, dass der da mitgelaufen ist, der Kameramann. Dadurch, du das Gefühl hattest, du bist gerade Finn Balor oder so, weißt du?
Ich glaube, das hat man sich bei Ring of Honor ein bisschen mit abgeguckt. Denn ich, mir gut gefallen. Ich überlege gerade, dass es Kyle O'Reilly müsste. Der auch diesen Dropkick auf den auf dem Stuhl sitzenden Gegner außerhalb öfter schon gezeigt hat.
Aber da läuft die Kamera aber von links nach rechts. Der Mensch, der mit der Kamera, der steht. Und die Kamera läuft nur. Weißt du? Jetzt bist du aber mitgelaufen.
Ach so. Mit der Aktion. Ja, gut.
Also der Kameramann ist wirklich gelaufen. Das also hinterher.
Ist mir jetzt gar nicht so bewusst mit aufgefallen, aber.
Das fand ich cool.
Ja.
Es ist halt diese Action-Kamera, die man ja auch öfter kreiert bei, weiß ich, Sister Abigail oder bei Seamus, 10 Beats of the Bowery und sowas alles. Ja, ja. Ne, du machst ja immer die Action-Kamera jetzt. Oder auch bei den Ambrose-Aktionen vom Seil, dass du immer das Gefühl hast, du bist mittendrin. Was ich auch cool fand, dass überhaupt Kameraführung, weil wenn ich nachher bei Dominion ein bisschen das Gegenteil mache, hat mir gut gefallen, weil du öfter das Gefühl hattest, du bist mittendrin. Du hast keine Seile gesehen, sondern du warst im Geschehen. Dass auch zum Beispiel, als Neville mehrfach auf dem Seil stand, du hast halt wirklich den Blick auf ihn gehabt, von unten nach oben. Diese Kameraführung finde ich ziemlich cool. Das ist nicht das Rad neu erfinden, sondern es ist dieses kleine Stückchen verändern, was dadurch das Produkt ein bisschen authentischer werden lässt.
Ja.
Für den Zuschauer.
Ja.
Ja. Was finde ich persönlich immer sehr, sehr schön. Jan, Balor gegen Owens, was hast du zu diesem Match?
Ja, wie gesagt, richtig gutes Match. Was ich auch interessant fand, ich weiß nicht, das scheint jetzt im Moment bei der WWE so ein bisschen in Mode zu sein, dass die Mikrofone so sind, dass man die Leute auch versteht. Weil da so ein paar Äußerungen von Kevin Owens waren da doch so ein bisschen er hat den Drecksack raushängen lassen, sagen wir es mal so. Er weiß halt, wie er mit dem Publikum umgehen muss.
Ja, ging ja schon los am Anfang. Diese Zeremonie, dass die Kämpfer diese Blumen bekommen von den
Ja,
Blumenmädels.
schmeißt man das Ding einfach ins Publikum.
Genau, und er wirft es in den Gang und schon war er der böseste Mensch auf dem Planeten.
Ja, das ist. Wenn es nicht so fies wäre, wäre es sehr lustig gewesen. Naja, war
Ja,
eigentlich auch
aber
so.
so kriegt man halt Heat, ne?
Ja. Also.
Also, das ist halt die Tradition der japanischen Ligen mit Füßen treten. Und das passt natürlich zu dem Kevin Owens Charakter, ne? Dem das alles völlig egal ist. Der sogar gesagt hat, er mag keine Japaner, er war hier mal für 2 Monate
Ja.
und er wollte eigentlich nie wieder zurückkehren. Jetzt muss er wieder zurück in dieses Scheißland. Er mag weder das Land noch die Leute, also geht mir nicht auf den Sack.
Ja, das. Die Drecksack-Darstellung wurde an diesem Wochenende nur noch von einem anderen getoppt, aber da kommen wir später noch zu. Aber ja, also wie gesagt, auch das Match, wie gesagt, war erste Sahne. Bisschen überraschend, dass Neville zweimal seinen Top-Rope-Double-Footstomp durchbringen kann.
Hallo.
Habe ich Neville gesagt, ne?
Ja.
Balor natürlich. Ach Gottchen. Naja. Und die Papa-Powerbombe nicht einmal geklappt hat so richtig. Gab ja nur einmal den Ansatz auch wirklich,
Genau.
wo er dann drüber gesprungen ist. Und das, also dass der Sieg am Ende so clean ist, wie er das denn gewonnen ist, das wäre so für mich fast die größte Überraschung gewesen. Also dass da gar nichts, sag ich mal, Zweifelhaftes, Zweideutiges oder so, nicht mal der Referee zwischendurch ausgenockt wurde oder sowas. Das hat mich fast am meisten überrascht.
Ist aber alles gut.
Ja, klar.
Letztendlich muss ja das, was du jetzt erwartest, muss ja eher in dem Owens gegen Cena-Match kommen bei Battleground.
Ja.
Denn es hat ja der Face-Charakter gewonnen. Das heißt, es ist ja alles gut gelaufen.
Ja, klar. Keine
Ne?
Kritik, sondern halt nur so, dass es mich so ein bisschen überrascht hat. Also ich habe eigentlich auch gut als der zweite Coup de Gras gekommen ist, war klar, okay, das Ding ist jetzt durch. Aber vorher habe ich gedacht, eigentlich müsste noch mal die Pop-Up-Powerbomb kommen und Neville da dann raus. Das war so immer so ein Moment, wo ich noch vorher gedacht habe, das müsste jetzt eigentlich noch.
Genau. Ich habe auch, da ärgere ich mich ja selber, habe ich ja schon häufiger am Podcast erzählt, da ärgere ich mich selber manchmal so ein bisschen über mich selber, dass ich inzwischen so dieses Gefühl habe, wann ein Match endet oder nicht. Und für mich war der Aufbau des ersten Coup de Grâce einfach nur eine ganz normale Aktion. Das war vom Selling der beiden Charaktere im Vorfeld der Aktion kein Finisher. Und entsprechend war mir auch per sofort klar, dass wenn er trifft und ob er trifft oder völlig wurscht, es wird nicht enden. Und genauso war es dann auch. Da ärgere ich mich manchmal selber so ein bisschen, dass ich da einfach über die Jahre hinweg und gar nicht mal, jetzt mögen mir viele sagen, weil ich dann wieder jetzt behaupten möchte, weil ich Teil des Wrestlings bin, ist es gar nicht. Es ist einfach, ich habe dafür über die Jahre ein geschultes Auge entwickelt.
Ja.
Wann Matches enden und wann nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich inzwischen da auch irgendwie Teil von bin, sondern das ist einfach, man kann unterscheiden, wie die Körperhaltung und die Körperspannung und sagen wir einfach die Körpersprache der jeweiligen Charaktere, ob ausführend oder einsteckend sind, dass du sagst, okay, das endet oder endet nicht. Das ist schade, aber das ist auch normal. Aber ich habe das inzwischen halt so, dass ich sagen kann, okay, hier endet es oder endet es nicht. Und ich werd in den seltensten Fällen überrascht, wie zum Beispiel jetzt bei Slammiversary, habe ich ja gerne auch zugegeben, da war ich überrascht, dass eben der doppelte Last Call von James Storm nicht zum Finish führte. Denn das war ein Finish. Ja? Und das ist dann wieder ganz gut, wenn es dann mal wieder klappt. Aber hier, der erste Coup de Grâce war zu schnell und ja. Und es kam noch ein bisschen was und es hat das Match hier auch dann wirken lassen erst, richtig. Ne? War eigentlich auch alles richtig gemacht und war ein tolles Match.
Genau, also ich habe da auch wirklich eigentlich gar nichts sonst irgendwie dran zu meckern. Und im Endeffekt, wie gesagt, Balor ist jetzt gestärkt, sowieso als Champion sowieso. Und Owens hat das nach War, kann man sagen, mehr oder weniger so, ja, Mai, ist halt passiert, scheiß drauf, hol ich mir den nächsten Gürtel.
Genau.
So.
Ja, nach dem Match kam noch Fujinami und hat dann ja Balor geehrt. Einen Tag vorher wurde Tatsumi Fujinami selbst geehrt in der gleichen Halle und hat da noch eine kleine Zeremonie bekommen, abseits der Hall of Fame-Zeremonie, weil eben wirklich auch Japaner im Publikum waren. Er konnte wirklich selber reden, was bei der Hall of Fame-Zeremonie ja nicht so möglich war. Da musste das ja möglichst kurz gehalten werden und weil dem hat er eh keiner verstanden und es wurde nicht gesubtitelt oder irgendwas. Entsprechend gab es dann hier einen Tag vorher die Ehrung für Fujinami nochmal selbst durch Kenta, also durch
Hideo Itami.
Genau, der auch hier entsprechend bei diesem Match damit dabei war. Und es heißt ja auch, dass Itami Heel turnen soll, wenn er wieder fit ist und dann wahrscheinlich die Barlow-Fehde, die man schon länger in der Planung hatte, hier kommen wird. Mhm. Ja. Also schauen wir mal. Kann natürlich auch sein, dass Barlow Heel turnt und dann sich outet als derjenige, welche der Itami attackiert hat. Mhm. Ja? Also schauen, wie das weitergeht.
Also muss man schon mal ein, ja? So wie die Story, wie es aktuell läuft, es muss ja irgendwer muss ja hinterstecken. Aber wie gesagt, das wird spannend noch. Aber dauert ja leider noch eine Weile.
Wochen und Monaten erleben, wie es weitergeht, denn wir haben ja auch schon das Network-Special, das nächste NXT-Special angekündigt bekommen, welches einen Tag vorm SummerSlam stattfinden wird in New York.
Ja, in Brooklyn. Das heißt,
man verlässt Full Sail und geht in eine größere Halle mit NXT. Also
eine gewisser Riesenfaktor.
Ja, aber, ne? So. Ist halt eine größere Halle als Full Sail.
Ja, definitiv. Bin ich auch gespannt, ob man die auch voll kriegt.
Ja. Und vor allem natürlich in dem Rahmen des SummerSlam-Wochenendes, ne?
Ja.
Das ist ja schon noch ein gewisses Risiko mit bei.
Ja, wobei ich jetzt fast sagen muss, das habe ich auch so bei Chaka gesagt, erstmal halt New York ist sowieso so ein Publikum, wo man eigentlich genug Leute zusammenkriegen sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Halle ist, aber sagen wir es mal so, wenn Ring of Honor da ihre paar tausend Mann zusammenkriegt, sollte es die WWE auch schaffen, mindestens dieselben Leute abzuholen. Und dadurch, dass SummerSlam ist und da ja auch noch gerne mal mehr Leute, sag ich mal, anreisen, einen Tag vorher, reist man einen Tag vorher schon an, kann das auch noch mitnehmen in derselben Arena. Also da mache ich mir jetzt erstmal so nicht so viele Sorgen, dadurch, dass es halt am Tag vorher stattfindet, dass man es theoretisch vollkriegt. Es ist halt nur die Frage, wie ist das Publikum? Weil da hat man ja noch nicht so viel Erfahrung. Da war ja eigentlich hier beim was im Rahmen des Arnold Classics, wo es auch schon mal Barlow gegen Owens gab, wo man auf jeden Fall in einer anderen Halle war. Da hat das Publikum war auch gut drauf, sagen wir es mal so.
Ich glaube, bei dem Arnold Classic war Owens gegen A-Rai, oder? Ich weiß es nicht ganz genau.
Es kann sein, dass beides da war.
Beides.
Also da waren mehrere Shows. Ich weiß nur, dass das auch nicht in der Full Sail war mit Valor gegen Owens. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, bei den anderen Sachen war es bis jetzt auch. Aber da waren es halt auch, sage ich mal, von der Größe her, so wie bei der Full Sail University. Und naja, wie das ganze NXT-Produkt, sage ich mal, denn in der großen Halle wirkt, das wird spannend.
Auf jeden Fall. Und für euch dann gleich wieder als Frage, wie machen wir das als Podcast, weil dann Doppel-Event und überhaupt. Stand jetzt würde ich sagen, wir machen in der Opening Bell einfach beides. Dass wir also am Donnerstag vorher sowohl NXT als auch die SummerSlam tippen werden und im Pay-Per-View Roundtable werden wir beide Shows voneinander trennen. Mhm. Ja, so ist der Theorieplan. Wenn wir dann doch noch beides voneinander trennen und entsprechend auch zwei Opening Bells machen, dann erfahrt ihr das früh genug. Aber Stand jetzt würde ich sagen, wir previewen SummerSlam und im Rahmen dessen geben wir auch zumindest unsere Tipps von denjenigen, welchen, die dann im SummerSlam-Tippspiel dabei sind, geben wir auch die Tipps ab für das NXT-Special.
Ja.
Und im Roundtable, im Review, dann in der Nachbetrachtung zu den beiden Shows, dann getrennt wieder voneinander. Ja. Gut, Jan, wir haben gesagt, Fujinami bekam einen Tag vorher die Ehrung. Auch einen Tag vorher fand ein wirklich starkes Match statt, was man inzwischen auch auf YouTube sehen kann, nämlich Finn Balor gegen Chris Jericho, welches Balor ebenfalls gewann. Und das ist schon richtig cool, dass jetzt Balor dann mit diesem Kader ja schon auch länger gereist ist und auch diese Matches bekommt. Einen Tag vorher, glaube ich, gegen Barrett gewonnen in Singapur. Ich hoffe, das stimmt. Aber ich glaube, also Singapur stimmt, aber ob Barrett stimmt, weiß ich nicht genau. Aber ist mit diesem Kader mitgereist. Es war ja ein Live-Kader, die einfach nur diese WWE-Live-Events machen. Und das war jetzt einfach der etwas größere Event, den man halt übers Network übertragen hat. Ne? Und dadurch kann man schon sagen, dass Balor aus dieser Tour, zumindest aus diesem Japan-Stint gegen Jericho und Owens, eine ganze Menge rausgenommen hat. Zum einen das gute Match gegen Jericho und zwar natürlich auch den Gürtel gegen Owens, vor allem dadurch, weil das ja auch Leute gesehen haben, die nicht nur NXT gucken. Weil der Event ja nun mal an Lesnar beworben wurde, dadurch viele gucken, vielleicht auch viele, die Balor gar nicht kannten bis dahin. Und schon wirkt der ja, mindestens durch den Auftritt, der wieder richtig cool war. Ne? Also der Einzug in die Halle. Mhm. Ne? Die Musik und die Abstimmung auf die Musik und das ist wirklich, das ist ja schon Ausdruckstanz, was er da macht.
Ja, da fand ich auch interessant, das hat man im letzten Teil von der Doku gesehen, wie ihm das sozusagen auch so ein bisschen erklärt wurde, an welcher Stelle er das genau machen soll. Und ja, auch die eine Sequenz, wo Triple H sagt, hier so vorm Ring, dann guck Richtung Kamera, aber guck nicht in die Kamera, sondern so einfach ein Stück daneben.
Ja.
Das so ein kleiner Einblick sozusagen hinter die Kulissen, der ganz spannend war. Also,
genau. Das, was wir ja öfter schon mal gesagt haben, dass eben Hunter für vieles von dem zuständig ist, haben wir ja auch bei Tyler Breeze gesagt, durch dieses Special da von E60. Da war es ja auch dann so, dass eben Hunter dem Tyler Breeze erklärte dann, wie er zu gehen hat und wo die Kamera ist und wie er damit spielt. Mhm. Und eben nur selten richtig in die Kamera guckt, weil er ja mit der Kamera spielen soll. Ja. Und genau das hat man ja, das hat ja auch Balor selbst mal im Interview gesagt, dass er eben genau das so wundervoll findet und über Jahre hinweg unterschätzt hat, ja, dass ihm die WWE das alles beibringen könnte.
Ja.
Denn hier geht es nicht zwangsläufig darum, Wrestling zu erlernen, sondern hier geht es darum, als Performer, als Entertainer größer zu werden. Und das kann eben, hat er ja dann auch in den ersten Tagen schon bei NXT gesagt, das kann keiner besser als die WWE. Und da hat er ja das alles schon gesagt, dass eben Leute ihm sagen, er soll dann die Arme hoch machen, er soll dann die Kamera gucken. Bisher war er einfach nur, er ist zum Ring, ihm wurde gesagt, geh zum Ring, mach dein Ding. Das war den Leuten egal. Mhm. Sagt er, egal gibt's hier nicht.
Ja.
Und das ist halt das, was in den ersten Tagen von Balor ja schon mal im Interview kam. Und jetzt halt auch mal in Bild sozusagen und Bild und Ton übertragen wurde. Mhm. Ne?
Und das ist halt das, was, glaube ich, auch viele immer sonst unterschätzen, was sozusagen bei NXT den Leuten, selbst so erfahrenen Leuten, die schon überall auf der Welt gewesen sind, sozusagen noch beigebracht werden kann.
Ja.
Und die ihnen halt im Endeffekt denjenigen auch nochmal ein Stück nach vorne bringen.
Genau. Ja, wie eben dieser Einzug von, also nehmen wir mal die beiden Beispiele, Tyler Breeze und Finn Balor, ne? Mhm. Die sind eben aus dem Köcher von Triple H. Mhm. Ne? Der das eben in seinem Kopf dann durchspielt und der jeweilige Charakter genau sein persönliches draufpackt und Hunter ihm das aber so erklärt, dass es eben auch für die Kamera gut funktioniert. Mhm. Dass der Wrestler immer noch genug Eigenes mit reinbringt, aber an den richtigen Stellen und so, dass es fürs Produkt funktioniert.
Ja.
Ne? Und das ist halt das, was NXT und was ja auch wir ja auch schon häufig genug gesagt haben, was wir so an Triple H bewundern. Mhm. Alles das ist nämlich hinter den Kulissen. Das erfährt ja eigentlich keiner, wenn da nicht diese Specials zwischendurch wären.
Ja.
Ne? Ja, klar. Also da entsprechend immer wieder, da kann man gar nicht genug Kredit und Respekt für geben. Ne? Der da wirklich den Leuten eine ganze Menge beibringt. Nee, nicht nur er, aber er ist jetzt dieses Aushängeschild davon. Aber alle anderen natürlich auch. Das muss man auch klar. Aber das Produkt NXT an sich ist halt wirklich sehr, sehr hilfreich. Gut, aber wir haben noch einen Main Event, Jan, bei dieser Show. Nämlich Dolph Ziggler und John Cena gegen Kane und King Barrett. Und es war auch wirklich ein, muss man ganz klar sagen, ein gutes Match. Rein auf der Card, wenn du jetzt guckst, Jericho gegen Neville, Lesnar gegen Kingston, Balor gegen Owens, sind in der Theorie alles Matches, die den Standard-Fan, oder nee, nicht den Standard-Fan, sondern uns als smarkig belastete Fans mehr interessieren würden, weil es einfach aus irgendeinem Grund etwas mehr Pep hat oder eine gewisse mehr Entwicklung drin hat, aber Ziggler, Cena, Kane und Barrett machen das hier richtig, richtig gut und beenden die Show auch würdig. Mhm. Und ich habe gelesen, im Internet stand, warum nicht Balor gegen Owens als Main Event. Jein. Ja, also Jein kann man machen. Ich finde das so schon besser. Denn wenn du Balor gegen Owens in den Main Event packen würdest, einer WWE-Show, dann ist Balor automatisch Main Eventer. Das ist eher Last und Druck als frei von der Leber kämpfen. Mhm. Denn er ist nun mal jetzt NXT-Champion und nicht ein Champion bei WWE. Und deswegen ist die Reihenfolge so schon ganz gut. Aber ich hätte vielleicht sogar, auch wenn es sehr kurz war, hätte ich tatsächlich Lesnar gegen Kingston im Main Event gestellt.
Ja, würde ich gerade sagen. Die beiden Sachen vielleicht tauschen. Das einfach auch, unter anderem halt auch, weil der Name der Show sozusagen so ein bisschen ist, hätte auch, sag ich mal, Sinn gemacht. So muss ich sagen, das Tag Team Match habe ich dann nur noch mit, naja, ich möchte mal sagen, einem halben Auge so verfolgt. Das lief dann halt so nebenbei. Ja, aber wie gesagt,
Aber es
das
war gut.
ist.
Also, das war eigentlich alles drin, was ein Main Event braucht.
Ja.
Und wenn auch natürlich eine komische Zusammenstellung natürlich, das ist aber, das bedingt aber dieses Live-Event-Dingens. Da werden ja keine Storys vorangetrieben im Grundsatz, sondern da werden einfach die Wrestler, die auf der Tour sind, und unterschiedlichen Tagen ein bisschen gemixt. Und das ist dann entsprechend hier einfach der Nachteil daran, dass du das Ding überträgst. Denn was sonst in die Main Event stellen? Nur Cena gegen Kane oder nur Ziggler gegen Barrett oder. Ja, also wir haben schon im Off-Talk vorhin schon gesagt, Jan, wir hätten ja Cesaro hier irgendwie noch gehabt, der ein Dark Match hatte. Vielleicht den irgendwie mit reinwerfen, aber das ist halt schon wieder Wunschdenken von jemand, weil wir halt denken, okay, der soll gepusht werden. Warum nicht einfach mal in den Main Event einer Japan-Show, der dann auch im Network übertragen wird als Special? Hätte ihm ja auch geholfen. Packst halt anstatt Ziggler Cena in den Main Event und schon ist doch alles schon wieder ein bisschen schicker. Aber ich weiß es nicht, nur meins.
Du
Ne?
meintest anstatt Ziggler Cesaro.
Genau, was habe ich gesagt?
Cena.
Ja, gut, der war ja da.
Wäre lustig gewesen, wenn John Cena auf einmal zweimal aufgetaucht wäre.
Ich wäre nicht überrascht. Das vielleicht doch für einen kurzen Moment, aber dann ist das schon wieder okay, ist halt China.
Ja.
Ist halt diesmal zweimal da, was
Ja.
soll's.
Warum nicht? Also in Japan ist alles möglich. Dortmund ist ja auch aktuell, oder war zumindest auf Asia-Tour, war auch in Japan und da hatten sie auch den zweiten Shinji Kagawa gefunden. Da war dann auch
Ja.
einer, wo sich selbst einer seiner Mitspieler nicht ganz sicher war, warum der jetzt, oder sich gewundert hat, warum der jetzt da innerhalb der Fans steht. Und gedacht hat, das ist er doch. Und naja, war er doch nicht, aber gut, warum nicht? Vielleicht gibt es in Japan irgendwo einen John Cena-Double.
Wer weiß. Wer weiß. Möchte ich gar nicht mal in Frage stellen, weil sowas gibt es bestimmt.
Ja.
Denn seit How I Met Your Mother wissen wir ja, jeder Mensch hat irgendwo einen Doppelgänger. Ne? Gut, Jan, wir bewerten den Event trotzdem in Gänze. Ja? Fazit und Wertung drauf und los.
Den Opener und das NXT-Title-Match auf jeden Fall angucken. Brock Lesnar tut auch keinem weh mit den 5 Minuten. Das Damen-Match war halt da, wie das leider bei den Damen-Matches im Hauptkader häufiger der Fall ist. Main Event, ja, Mai, wenn er vorher ausschaltet, ist jetzt auch noch keine Tragödie. Solange ihr bis dahin nochmal hingeguckt habt. Puh, Wertung schwierig. Weil halt mich der Main Event so überhaupt nicht interessiert hat. Aber du da zwei hervorragende Matches. Ja, gebe ich eine 7.
Okay.
Also,
Ich sag ähnlich.
sagen wir es mal so, wäre der Main Event nicht gewesen, hätte ich eine 8 bis 9 gegeben.
Okay. Ich gebe eine 8 oder 9. Einfach, weil mir die Stimmung im Publikum sehr gut gefallen hat. Es waren zwei starke Matches. Es war kein, wie sagt man immer so schön, Stinker bei. Ja. Main Event war passend, war entsprechend auch wirklich eines Main Events würdig von reinen Leuten, die in dem Match selbst standen. Und vor allem auch das, was dann gezeigt wurde, was natürlich schwierig war, einem Balor gegen Owens zu folgen, aber das haben die vier hier geschafft. Entsprechend auch in der Entwicklung einer Show wirklich auch richtig gemacht. Dazu halt die Entwicklung um Lesnar stark, Jericho und Neville stark, Dieven waren auch gut. Und das macht das ganze Produkt sehr, sehr rund, sehr oldschoolig gebuckt. Sowas mag ich dann sehr gerne, wenn es dann eben 2015 ist und du hast eine aktuelle Show, die trotzdem halt oldschoolig gebuckt ist. Sowas mag ich dann sehr, sehr gerne. Und deswegen gibt es von mir insgesamt dann auch eine 8 von 10. Und sehr unterhaltsame Show, 2 Stunden, die sehr schnell vorbei waren.
Ja, das auf jeden Fall.
Gut, 2 Stunden, die sehr schnell vorbei waren, da hätte New Japan drüber gelacht. Denn die haben uns direkt mal 5 geliefert. Ja.
Ja, 4,5.
Ja, sagen wir, ist aber so die New Japan World Übertragung ging, ich glaube, 4:48 oder
Ja,
so.
so ungefähr.
Ja. Also ein ganzer Batzen Catchen auf die Augen und damit gehen wir direkt in die nächste Show dieses Chaka-Spezials, nämlich New Japan Pro Wrestling Dominion 7.5 oder auch Dominion 2015. 11.500 Zuschauer im Osaka Castle Hall zu Osaka, Japan. Und ja, Jan, das ist jetzt ein kleines bisschen schwieriger, denn es gibt natürlich weitaus mehr Matches. aber wir versuchen es trotzdem halbwegs durchzukriegen. Das Dark Match, welches da war, was wir aber auch mehr oder weniger beim Event selbst gesehen haben, war mal wieder so ein Ten-Man-Tag-Team-Match, was wir bei New Japan sehr häufig sehen. Manabu, Nakanishi, Mascara Dorado, Ryusuke Taguchi, oder Reisuke, haben wir ja schon gelernt, Reisuke Taguchi, Sho Tanaka, Yuji Nagata gewinnen gegen Tenkoji, also Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima.
Was? Fehler.
Ja?
Das steht zwar überall, ist aber falsch, weil Satoshi Kojima gar nicht mit bei war.
Wirklich?
Ja.
Der wurde doch angekündigt.
Da war Yoshihashi mit drin.
Oh, der wurde der nicht angekündigt? Ja, das ist nicht immer der. Okay, gut.
Also ich glaube zumindest, dass es, also einer von beiden war nicht mit bei. Und weil ich meine, es war der mit der Maske und ich eben nochmal geguckt habe, Tensan nochmal diese rote Maske auf hat, muss er es gewesen sein, der mit bei war.
Ja. Okay. Ich dachte, ich habe Kojima auch gesehen.
Also, wie gesagt, ich weiß hundertprozentig, dass Yoshihashi mit drin war. Denn das hat man auch gesagt. Also,
okay.
Wenn ich mich jetzt getäuscht habe und ich jetzt Kojima wirklich mit Yoshihashi verwechsele, dann wäre das mir jetzt gerade sehr, sehr peinlich, aber.
Waren die in dem Verliererteam? Also ich bin jetzt fast am Überlegen, ob ich Tanaka gesehen habe.
Muss ich kurz gucken. Sho Tanaka war mit bei.
Okay. Na gut, dann lassen wir das so. Auf jeden Fall waren die anderen drei Partner vom Verliererteam Yushin Thunder Liger, Tiger Mask und Yohai Kamatsu.
Jo.
Und das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen kann. Es ist das Standard, alle anderen, die kein Match auf der Karte haben, die aber wichtig genug sind, ein Match auf der Karte zu kriegen, kommen da rein und fertig.
Oh, so ist das.
Ne? Gut, dann das eigentliche Opening-Match, was wir dann gesehen haben, ging um den IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title, die Champions, die Young Bucks, Matt und Nick Jackson gegen Roppongi. Roppongi Weiß. Beretta und Rocky Romero und Red Dragon, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die nicht zu ihrem Standard-Theme herauskamen, sondern einem anderen Lied.
Also so, bei mir war es einfach der normale Entrance von Adam Cole.
Nein, das war bei Kingdom.
Ach, das war bei Kingdom. Ja, stimmt. Jetzt war ich verwirrt.
Red Dragon haben auch ein Lied gekriegt mit Lyrics, also mit Text tatsächlich, aber das war nicht das.
Das ist sowieso also, was bei New Japan nicht immer. Also ich weiß, dass es da immer mal ein Entrances gibt, wo die Musik denn teilweise eine andere ist. Aber manchmal weiß ich nicht, warum denn das genommen wird, was genommen wird.
Ja.
Das verwirrt mich manchmal.
Wird schon irgendwelche Lizenzgeschichten sein, wenn das irgendwie damit zusammenhängt, aber ist am Ende ja auch egal. Ja. Jan, Match selbst war der Opener, den man erwarten konnte und bist drin. Ne?
Ja, genau das, was man erwartet hat. Nicht mehr, nicht weniger. Als dann die Young Bucks das Ding beendet hatten, war ich erstmal am Überlegen, sind die jetzt neue Champions oder waren sie vorher schon Champions? Was, glaube ich, auch das größte Problem der Junior Tag so ein bisschen symbolisiert. Man hat eine Handvoll Teams und so richtig weiß man nie eigentlich, wenn man es nicht regelmäßiger verfolgt, kann es passieren, dass man mal so drei Titelwechsel verpasst.
Mhm. Bisschen übertrieben, aber ja, das ist schon korrekt. Das ist der Nachteil an dieser Division, aber schon über jetzt, sagen wir mal, 2 Jahre hinweg, ne?
Ja.
Aber die Show, oder das Match selbst, das Junior-Titelmatch fand ich besser als bei Wrestle Kingdom und das ist schon mal eine ganz allgemeine Aussage. Ich fand die ganze Show Dominion besser als Wrestle Kingdom. In Gänze.
Dem würde ich mich wahrscheinlich so anschließen, weil viele Matches, die man so oder so ähnlich gesehen hat, hier besser funktioniert haben als bei Wrestle Kingdom. Und das mit den Titelwechseln, dieser kleiner Kritikpunkt auch, den ich jetzt sagen würde. Allerdings ist mir so ein bisschen aufgefallen, zumindest bei den großen Shows möchte man anscheinend ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, es kann wirklich sein, dass der, den ich für Yoshihashi gehalten habe, Kojima war. Ich bin mir sicher, dass der Kommentator auch Yoshihashi gesagt hatte.
Das weiß ich nicht, aber ich war mir relativ sicher, ich habe Kojima gesehen.
Ich sage jetzt einfach mal, das lag daran, dass ich das am Sonntag gesehen habe am Abend und es war warm. Also ich hatte hier über 30 Grad, ich weiß, Matze hatte noch mehr. Ich glaube, ich hatte es zu warm.
Ich habe es heute gesehen.
Daher Verwirrung. Naja. Dann frage ich mich jetzt gerade, wo war Yoshihashi? Den mag ich eigentlich. Vor allem seine Musik finde ich sehr schön.
Ja, nicht da.
Ja, stimmt, es ist wirklich Kojima.
Aber ich wollte auch noch nicht gegenhalten, weil ich es nicht zu 100% sagen konnte. Ich war mir nur relativ sicher, ich habe Kojima gesehen. Das war meine Aussage.
Ja, ich bin mir bei Tenzan und Kojima immer nicht ganz sicher, welcher ist.
Oh Mann. Gut, das passiert mir nicht durch NBO-Historie.
Naja, egal.
Gut, also wir sind bei den Juniors und ich denke, eigentlich sind wir auch mit den Juniors in dem Sinne fertig. Oh. Ja. Gehen wir ins nächste Match. Tetsuya Naito und Tomoaki Honma gegen den Bullet Club, Bad Luck Fale und Yujiro Takahashi. Wir haben es vorhin im Off-Talk schon ein kleines bisschen drüber geredet. Wir müssen über Naito reden, Jan, denn ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich dafür zu wenig New Japan gucke. Ich sage trotzdem, ich habe ein bisschen was von der Road to Dominion geguckt. Gab es ja auch irgendwie 6 Shows oder so, oder zumindest gab es Shows. Und da gab es unter anderem auch ein Chaos gegen Bullet Club Match. Deswegen habe ich dann auch ein bisschen was davon geguckt. Und da hat mich auch schon ein bisschen verwirrt, was eigentlich mit Naito losgeht. Denn der ist ja völlig desinteressiert. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, warum. Also das Deuten, dass er desinteressiert ist, das kann ich. Und auch, dass das wahrscheinlich irgendwie zu einem Turn kommt, kann ich auch. Aber ich weiß nicht, warum das so ist. Also warum ist er jetzt so, wie er ist? Im Produkt. Kann er nicht von jetzt auf gleich auf ein anderer sein, oder?
wie gesagt, ob da jetzt vielleicht zwischendurch mal was passiert ist, manchmal kriegt man ja auch Sachen nicht so mit, die vielleicht irgendwo auch so, ich sag mal, promomäßig passieren. Beziehungsweise selbst wenn sie passieren, versteht man es halt nicht. Ja. Was mir in dem Abend ab und zu mal ging, wenn da jemand eine Promo gehalten hat oder sowas oder ein Video gebracht wurde, dass man das halt immer nur so interpretieren konnte. Aber was ich halt mitgekriegt habe, dass halt bei Naito eine Gimmick-Veränderung kommen sollte, also schon länger, sag ich mal, im Gespräch war, erwartet wurde. Und dass das jetzt so entweder, ich nehme nicht an, dass das jetzt das endgültige neue Gimmick ist, der desinteressiert gelangweilte, sondern dass das dann halt zum Heel-Turn im Endeffekt führt. Aber dass das halt jetzt sozusagen der Start davon so ein bisschen ist.
Aber für mich, also als jemand, der schon, wir haben ja schon häufiger über Naito geredet. Und für mich war immer irgendwie dieses Stardust-Gimmick, hieß das so, ne?
Ja.
Ja. Hat mir nicht so gefallen. Und rein wrestlerisch mag ich ihn ja. Mhm. Aber dieses Gimmick, das hat mir nicht gefallen. Ja. Und alleine, dass er hier schon so auftrat, wie er auftrat, hat er mir automatisch in diesem Moment, oder ich habe jetzt wieder von der Road to Dominion schon gesehen, das heißt, ich habe ihn nicht ganz frisch hier in dieser Show so gesehen. Aber er gefällt mir so besser.
Mir auch. und für mich war es jetzt das Erste. Ich habe zwar auch eine Road to Show gehabt, allerdings habe ich die auch erst einen Tag vorher gehabt und habe mir die dementsprechend noch nicht angeguckt vorher. War also für mich der erste Auftritt so. Und ja, es kann gimmicktechnisch eigentlich nur besser werden, weil das war halt doch so wirklich so ein bisschen so Grinse-Face-mäßig. Und hat wohl auch in Japan nicht mehr so funktioniert. Falls es das jemals hatte, dafür bin ich nicht lange genug mit bei. Ob er schon immer so war, auch zu seiner etwas erfolgreicheren Zeit. Und ich glaube, storyline-technisch kann man das ja, nehme ich mal ganz stark an, dass es auch so ein bisschen in die Richtung, dass halt immer mal, wenn er jetzt mal Matches hatte, die wichtig waren, er die in den Sand gesetzt hat. Verkackt hat, muss man sozusagen. Dass das sozusagen so ein bisschen der Anfang vom neuen Naito war.
Okay. Schauen wir mal. Ja.
Aber um jetzt mal zu dem Match zu kommen, ich war am Ende doch etwas überrascht, um nicht zu sagen leicht schockiert, dass die beiden trotzdem das Ding gewonnen haben am Ende. Ich habe eigentlich erwartet, dass irgendwann Naito einfach geht. Dass er das
ja, so, ja, aber da war das Match vorbei.
Ja, aber dass er halt mehr oder weniger gar nichts macht und dann halt Fale, der ja nur doch ein bisschen im letzten, ich weiß gar nicht, war es letztes Jahr, wo er auch IC Champion war oder war es das Jahr davor. Ja. Aber zumindest immer, sage ich mal, auch eine gewisse dieses Jahr ja auch Okada, sag ich mal, lange Zeit als Fädengegner hatte. Also jetzt keine ganz unwichtige Rolle. Dass hier mal wieder der Bullet Club eigentlich relativ sang- und klanglos am Ende verliert. Mal wieder. Wie meistens bei so einen Tag-Matches. War ich doch etwas, naja, überrascht, sagen wir es mal so.
Ich fand das aber irgendwie cool, diese Headbutts von Honma, die halt immer irgendwie cool sind, wenn sie dann mal treffen. Ja. aber hier trafen sie ja dann und das dann vorher im Match gab es so einen Spot, da ist Naito einfach sitzen geblieben. War ihm völlig egal, ob da gerade ein Pin von Honma, von seinem Partner passiert. Und der Blick dabei, der war so ist mir alles scheißegal, wirklich. Den gewinnst du halt jetzt. Muss ich raus? Ah, ich bleib sitzen. Und dann ja auch das Finish selbst, wo dann der Headbutt vom Seil kam. Das war halt Naito auch völlig wurscht. Und er ging ja dann sogar. Der Pin erfolgte und er ging. Und wurde dann wieder zurückgerufen in den Ring von Honma, er solle doch feiern. Und dann wollte der Ref die Arme heben von beiden und Honma hat und Naitos hat er gar nicht hochbekommen, weil er einfach sich steif gemacht hat. Ich will nicht meinen Arm hochhalten gerade. Fand ich irgendwie cool. Und so eine Darstellung, für mich ist das schon etwas, was funktioniert, weil es auffällt. Dann muss man natürlich gucken, wie es weitergeht. Dann werden wir ja auch sehen bei den nächsten Shows und bei den größeren Shows. Wahrscheinlich, jetzt werde ich wieder ein bisschen brauchen, bis ich dann wieder die nächste New Japan Show sehe. Und bis dahin wird sich wahrscheinlich der Naito-Charakter in eine Richtung entwickelt haben und dann reden wir wieder drüber.
Ja, das ist wahrscheinlich, ich nehme mal ganz stark an, im Rahmen des Climax wird da irgendwas denn passieren auch.
Ja. Ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen inoffiziell, haben wir ja schon im Team so ein bisschen geklärt, Climax gibt es wahrscheinlich in irgendeiner Form auch bei uns. Müssen dann bloß noch gucken, in welcher Form, aber das kriegt ihr natürlich alles auch zeitnah immer bei uns mit, wie es dann weitergeht. Dann haben wir das nächste Match, Katsuyori Shibata gegen Katsushi Sakuraba. Ein Match, auf das ich im Vorfeld überhaupt nicht irgendwas gelegt habe und mich dann aber richtig überrascht hat und mir richtig gut gefallen hat. Diese Kick-Serien, die, muss ich gerade überlegen, wer wen gekickt hat und wem es egal war. Egal, aber auf jeden Fall, es gab Kicks vom einen an dem anderen und der sie gefressen hat, wollte immer mehr. Habe ich auch gedacht, boah, krass. Das war cool. Das hat, das hat für mich funktioniert. Und das ganze Match war richtig, richtig rund.
Ja,
also. Roter Faden, richtigen Angriffe, tolles Selling, Glaubwürdigkeit, war ein tolles Match.
Also ich habe mich auf das Match vorher schon gefreut gehabt, da die beiden das ein oder andere Mal schon vorher bei anderen Shows in Mixed-Tag-Matches zum Beispiel aneinander geraten sind und da schon immer so die Andeutung in die Richtung gab, dass halt klar war, das Match kommt irgendwann, dass es jetzt bei Dominion schon passiert ist. Ich habe da fast mit Wrestle Kingdom erst mitgerechnet und da wusste man halt, konnte man schon erahnen, dass das so ungefähr so läuft, wie es jetzt hier gelaufen ist. Vom Ablauf her. Ja. Und die beiden haben sich's ordentlich gegeben. Gerade beim Finish. Hat gescheppert. Also Shibata, der Sakuraba da erst mit dem Sleeper holt, schon halb schlafen setzt, im wahrsten Sinne, weil er dann sitzt und dann halt mit seinem, ja, ich weiß nicht, wie es genau, Soccer-Kick, Penalty-Kick, was weiß ich, schön aus dem Lauf und dann volle Möhre.
Ja.
Das war...
War gut. Ja. Ja. Und gut geht's weiter mit IWGP Junior Singles Action, Champion Kenny Omega gegen Herausforderer Kushida und Titelwechsel zu Kushida.
Ja.
Und wieder ein ganz, ganz tolles Match.
Ja, Kenny Omega, wie vorhin schon angekündigt, hier kommt da jetzt der größte Drecksack an diesem Wochenende. Also, was der Kushida angerotzt und angespuckt hat, das war teilweise ein bisschen mehr und das hätte wahrscheinlich irgendwo in eine Fetisch-Porno-Ecke landen können. Hervorragendes Match. Wenn da nicht später noch andere Matches gewesen wären, wäre das ganz weit oben bei Match des Abends mit bei gewesen. Aber das war halt hier nun mal eine vollgepackte Card. Die Match-Story war auch einwandfrei. Wie da bei Kushida immer zu das Bein bearbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob er wirklich verletzt war oder ob man das halt für die Story, dass er da halt mit dem Verband und so. Auch einmal draußen wurden Omega versucht ihm den Verband sozusagen abzureißen. Ja. Aber der Verband so gut ist, dass dann natürlich nur ein Stück abgeht. Also was macht Omega? Haut einfach drauf. Mit Fäusten, mit Vorarmen, mit Ellbogen, einfach immer nur drauf, drauf, drauf. Ja. Wenn man selber schon mal Probleme mit dem Knie gehabt hat, dann zuckt man bei sowas nur zusammen. Da kommt dann später, entsteht daraus auch so ein bisschen mein größter Kritikpunkt, den ich vielleicht hätte. Der allerdings halt nur deshalb ist, nämlich, dass eigentlich zwischendurch Kushida fast nicht mehr laufen konnte. Und dann halt trotzdem am Ende mit seinen, sag ich mal, seinen Aktionen, ja, wo eigentlich das Knie, sag ich mal, für einsatzfähig sein müsste, dann trotzdem funktionieren, ist jetzt nichts, was das Match schlechter macht. Ist halt nur so, wenn man schon selber sowas mal gehabt hat mit dem Knie und weiß, selbst wenn das die Schmerzen man gerade nicht fühlt wegen Adrenalin, ist ja, ja, immer was, was im Wrestling gerade funktioniert. Im Moment des Adrenalins
vergisst. Und nicht nur, Jan, weil du hast funktioniert. Nicht nur, weil es wirklich funktioniert, der Glaubwürdigkeit, sondern weil es so ist,
ja,
dass man das weniger merkt.
Ja.
Spreche ich wieder, das, was ich vorher gesagt habe, ist wieder Erfahrung. Ja. Ja? Mit Leuten, die ich mich nach Matches unterhalten kann und die dann manchmal, sobald sie durch den Vorhang sind, von jetzt auf gleich halt nicht mehr können. Mhm. Einfach weil sie, sobald sie da draußen sind, ein anderes Gefühl haben und Schmerz anders spüren. Aber sobald sie aus dem Modus raus sind, dass sie jetzt dann eben manchmal schon, ja, das ist eben nicht nur glaubwürdig, weil es glaubwürdig ist, sondern weil es tatsächlich so ist.
Aber halt beim Knie, das kenne ich halt aus Erfahrung, wenn da dann was ist, dann haut es dir das Knie einfach weg. Da ist scheißegal, ja, ob es dir wehtut oder nicht, ob du die Schmerzen merkst, aber im Zweifel kippt dir das einfach weg. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Mini-Ding. Aber wie gesagt, der rote Faden war einwandfrei. Dass der Wechsel denn hier kommt, habe ich auch so ein bisschen erwartet. Auch wenn ich Kenny Omega mag, muss ich sagen, war das hier das erste Match, wo ich sage, dass das richtig, richtig gut war. Seitdem er zu New Japan so richtig gekommen ist.
Also seit der Rückkehr, also jetzt abseits des Tag-Teams, ne? Gehe ich absolut mit, hätte ich selber auch so gesagt, wenn du es nicht gesagt hättest.
Also war zwar jetzt keine richtig schlechten Sachen, aber so der Funke hat immer gefehlt und hier war halt, hat halt alles gepasst.
Für mich ist halt Kenny Omega eigentlich kein Heel, weil er einfach als Face mit diesen durchaus interessanten Aktionen eigentlich ein Face-Charakter ist, aber das ist okay und hier war es halt so, dass es langsam aber sicher auch funktionierte und diese Spots, die er eben so hat, auch bringt langsam aber sicher. Aber so ganz dann eben doch noch nicht, weil eben diese Aktionen, die Kenny Omega halt eigentlich zu Kenny Omega gemacht haben, auch in Japan natürlich oder vor allem in Japan bei Dramatic Dream Team, nicht so ausführbar sind als Heel. Weil sie ja dann zu flamboyant und zu gut und zu viel Reaktionen ziehen würden.
Also, da kann man auch sagen, die Erwartung, so was ich so mitkriege, ist auch, dass Kenny Omega im Zweifel der Erste ist, der sich vom Bullet Club löst und die Face wird. Ja. Das ist so ein bisschen. Aber wie gesagt, hier hat er seine Rolle vom Cleaner nochmal ordentlich gespielt. Auch sehr schön beim Entrance, wie er da mit dem Besen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es mir nur eingebildet habe im Fieberwahn. Das war am Wochenende wings. Aber hat er einmal den Besenstiel Kushida in den Arsch gerammt? Oder habe ich.
Weiß ich nicht.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also zumindest.
Kann aber durchaus sein. Also ich habe es jetzt nicht auf dem Radar. Ja. Aber auch, weil ich zugeben muss, dass ich nebenher, als ich das von geguckt habe, also ich habe das von heute Vormittag bis frühen Nachmittag geguckt und muss zugeben, ich habe nebenher ein kleines bisschen was gemacht, dass ich auch nicht jeden Spot wirklich gesehen habe.
Aber wie gesagt,
also den Event zwar durchgeguckt habe, aber auch nicht jeden Spot wirklich mit beiden Augen gesehen habe.
Ja. Aber ich meine fast, dass es gewesen ist. Ja, wie gesagt, den Drecksarsch hat er hier ordentlich raushängen lassen. Hat das wunderbar gemacht. Kushida verdient durchaus, auch wenn ich jetzt sagen würde, er sollte sich vielleicht mal ein neues Outfit zulegen, weil mit dieser komischen Winterjacke, möchte ich es jetzt mal nennen, sieht irgendwie immer komisch aus, wenn er reinkommt. Es hat so ein bisschen was so von Schuljunge und irgendwie das erste Mal dabei irgendwie, ich weiß, schwierig zu beschreiben, aber Da wäre vielleicht was anderes auch nicht verkehrt.
Wer weiß. Aber es ist natürlich immer das Time Splitters Outfit, ne?
Ja.
Solange das Time Splitters Team Bestand hat, wird sich das Outfit auch nicht zwangsläufig ändern.
Ja, klar. Ja.
Gut, also Kushida, neuer IWGP Junior Champion. Du hast eigentlich alles gesagt, was ich auch hätte gesagt. Deswegen gehen wir ins nächste Match. Never Openweight Titelmatch. Togi Makabe als Champion gegen Tomohiro Ishii. Und es verteidigt auch Makabe. Und das war das, was man im Vorfeld erwarten konnte. Die beiden haben sich getötet. So weit, wie man sich töten kann, ohne sich tatsächlich zu töten. Was für ein Akt von Kraft und von Brutalität und von Härte, und es hat mir richtig Spaß gemacht. Wieder. Mhm. Also mir gefällt dieser Stil, wenn er richtig ausgeführt wird, richtig, richtig gut.
Ich glaube, das erste Mal seit einem Jahr ohne Verband an der Schulter.
Kann sein, ja.
Ich weiß nicht, ob theoretisch das wieder ausgeheilt war. Wenn ja, dann ist es jetzt wieder kaputt. Sagen wir es mal so. Also, wenn Ishii vorher nicht schon kaputt gewesen ist, hinterher war es auf jeden Fall. Ja. Und ja, also wirklich, es ist im Endeffekt das, was man erwarten konnte, was man zwischen den beiden auch schon mal gesehen hat, ein paar Mal. Ja, das war.
Ich fand es besser als bisher. Es hat mir, also ich weiß nicht, ob es, also besser ist immer so schwierig, aber. Mir hat das Match einfach richtig gut gefallen. Mhm. Ja, war das bei Wrestle Kingdom auch, ja, ne?
Ja, bei Wrestle Kingdom auf jeden Fall.
Ja, genau. Da war es halt auch stark. Ja, und da war es auch das eines der beiden Matches, die wir, glaube ich, also ich bin mir sogar nicht sicher, dass ich auch genau so da gesagt habe, weil es auch so rückwirkend so für mich im Kopf ist. Denn ich habe nur zwei Matches von Wrestle Kingdom auf dem Radar. Und das ist das. Und das ist Nakamura gegen Ibushi. Und den Rest muss ich schon ein bisschen überlegen. Aber mir hat das hier besser gefallen als das von Wrestle Kingdom.
Im Rückblick würde ich es jetzt auch sagen. Kann auch damit zusammenhängen, dass die hier, ich bin mir nicht sicher, gefühlt länger hatten.
Das weiß
ich. Vielleicht nicht. Auch, weil Ishii ein bisschen fitter war. Bei Wrestle Kingdom war er richtig im Arsch. War ja eigentlich seit dem Climax kaputt. Und
sollte eigentlich auch pausieren und dann nur, weil er mit dem Gürtel hin und her und andere Verletzungen und bla, hat er weitergemacht, ne?
Und das hat man Richtung Wrestle Kingdom eigentlich, hatte ich zumindest das Gefühl, auch deutlich gemerkt, dass er da ordentlich im Arsch war. Aber das interessiert ihn ja nicht so wirklich.
Nee.
Ja, ich bin gespannt. Er im Climax. Das kann lustig werden. Da ist er bestimmt auch wieder nach dem fünften Tag spätestens kaputt und im Arsch und macht trotzdem alle 19 Tage durch.
Juhu. Er ist im Block B.
Ja.
Und ja, die Gegner sind Okada, Nakamura, Takahashi, Anderson, Elgin, Honma, Nagata, Kojima und Goto.
Ja, Honma, das aber wird das auch eine. Honma ist ja auch dafür bekannt. Ordentlich feste drauf. Goto, Nakamura, Okada, ja.
So, Elgin ist auch durchaus. Also ich meine alle eigentlich. Ja, also wenn wir jetzt schon Block B erwähnt haben, machen wir kurz A auch noch. A ist dann Makabe, Tenzan, Yano, Gallows, Fale, Naito, Shibata, Ibushi, Tanahashi und Styles.
Ja.
Das sind also die beiden Blöcke fürs G1 Climax 2015.
Ja. Da hat man, glaube ich, während der, ich sag mal, Halbzeit und auch zu jedem Tourstopp die beiden wichtigsten Matches oder zumindest ja in den Augen von New Japan interessantesten Matches. Also anscheinend ist es so, dass also pro Tag tritt ein Block an. Ich nehme an, vom anderen Block werden trotzdem Matches sein, aber halt in den Tag-Matches, was die Leute zumindest schon mal ein bisschen entlastet. Ich weiß nicht mehr, wo die ganz interessanten Matches waren. Ich weiß nur, der erste Tag auf jeden Fall. Da war Styles direkt gegen jemanden. Entweder gegen Tanahashi oder gegen Ibushi. Also es war eins von den ganz fetten Dingern. Und das andere könnte dann sowas wie Shibata gegen Tanahashi oder sowas gewesen sein. Also da waren alleine schon direkt mal zwei Knacher mit bei. Und die letzten beiden Tage, wo ja die letzten drei Tage sind ja in Tokio, inklusive dem Finale. Ich nehme an, dass die letzten beiden Tage sind die Tage 1 und 2. Da war auch jeweils von beiden Blöcken so ganz dicke Sachen mit bei. Also das sind so die drei Tage, wo ich jetzt schon sage, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber da ist sehr viel Interessantes mit bei. Das wird auch.
Wir schauen mal, wie sich das bei uns an einem Podcast äußert, wo wir dann drauf gucken.
Ja.
Ne? Und dann sehen wir weiter. Also Tag 14 bis Tag 19 ist in Tokio. Sehe ich gerade. Mhm. Vom 9. bis zum 16.8. 9., 11., 12., 14., 15., 16. August.
14, 15, 16 ist, glaube ich, in der großen Halle. Und das ist die anderen beiden, die ersten beiden könnten in der Tokyo Sumo Hall sein. Okay. Also da, wo WWE war, wenn ich mich nicht so. Und dann geht's halt in die große Halle für die letzten 3 Tage. Also, das ist ein Programm. Naja.
Ja, gucken wir dann entsprechend drauf, wenn es soweit ist.
Genau.
Also, Makabe gewinnt gegen Ishii. Nächstes Match ist dann etwas, was für mich ein bisschen komisch wirkt. Ich erkläre es gleich, warum. IWGP Tag Team Title Match, also Heavyweight Title Match. Bullet Club gewinnt in Form von Doc Gallows und Karl Anderson gegen Kingdom. Matt Taven und Michael Bennett und sind dadurch neue IWGP Tag Team Champions. Zum, weiß ich nicht, 59. Mal? Nein, ich glaube, sie sind 68. IWGP Tag Team Champions. Dementsprechend können sie auch nicht. Aber auf jeden Fall haben sie den Gürtel schon ein paar Mal gehabt und ist auch völlig okay. Ja. Aber das Match selbst wirkte für mich ein bisschen komisch. Unstimmig zwischen zwei Teams, die sich eigentlich besser kennen müssten. Ja. In gewissen Aktionen, die nicht so trafen, wie sie treffen sollten, die komisch wirkten, weil. Ja, einfach weil. Ich kann es nicht erklären. Also, ich würde am ehesten, wenn ich jetzt jemanden benennen müsste, warum da irgendwie ein Fehler war oder so, würde ich am ehesten, und das tut mir sehr leid, würde ich Michael Bennett nennen. Der wirkt ein bisschen abwesend. Kann auch nur meine Wirkung sein. Weiß ich nicht. Aber ich möchte den Finger nicht auf irgendwen draufpacken und sagen, du bist schuld. Es wirkt einfach insgesamt ein bisschen schräg. Und da tut auch die Kameraführung, und jetzt kommt meine größte Kritik an dem ganzen Event. Die Kameraführung der Show war zum Teil etwas schwierig, weil nicht immer die Kamera, die Hauptkamera, die man halt im Bild gesehen hat, die war, die aus den wichtigen Spots des Matches lag. Und das fand ich ein bisschen komisch. Du hörst Aktionen und siehst sie aber nicht. Und hier ist eines dieser Momente, nicht zwangsläufig ein wichtiger Spot, sondern der Kick von Gallows gegen Maria draußen, den hörst du nur, den siehst du nicht. Und du siehst ihn erst in der Wiederholung. Oder auch vorher mal irgendwo eine, ich weiß nicht, ob es ein Clothesline war oder so, oder ein Dive nach draußen oder irgendwas, auf jeden Fall war die Kamera woanders. Und du hörst den Impact bloß, weil Publikum wieder mitmacht, ne? Also, das ist dann schon ein bisschen komisch. Und das ist auf den ganzen Event. Ich hab mir das nicht aufgeschrieben. Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt keine expliziten und genauen Beispiele dafür nennen kann. Aber es sind solche Beispiele, wie ich eben gesagt habe. Einfach, du siehst einen Aufbau eines Spots aus dem Kamerawinkel, aber die Kamera wechselt nicht zu diesem Bild, was du im Augenwinkel hast. Und das ist halt ein bisschen komisch. Und das ist auf den ganzen Event. Mehrere Beispiele. Ja, und das fand ich unglücklich. Ja. Wenn nicht sogar schade. Und am Ende ist es sogar die einzige Kritik, warum ich hier nicht vielleicht am Ende sogar noch ein richtig, richtig hohes Voting, Voting gebe. Mhm. Ja. Aber Jan, hast du noch was zu ergänzen? Gallows und Anderson wieder Tag Champions. Ah, ich habe noch was, was ich ergänzen möchte. Ich finde die Interaktion zwischen Karl Anderson und Maria großartig. Mhm. Ja, also, hi Maria! Oh, Maria! Und immer wieder zwischendurch. Und sie dann wild gestikulierend, da immer mit ihm und interagierend auch, finde ich sehr, sehr cool. Und am Ende, als dann eben Anderson und Gallows auch Champions werden, sagt er ihr in die Kamera: Maria, one day I will kiss you. Das fand ich auch cool. Aber wie gesagt, die ganze Interaktion zwischen den beiden. Ja, auch wieder gleich am Anfang des Matches, wie er sich gar nicht um die Gegner kümmert, sondern erstmal guckt, wo Maria ist und dann hinkt, hi Maria. Also, ja, hat was, ne? Und das wäre eigentlich auch fast das Match für mich. Ergänze, wenn du noch was hast.
Ja, also eigentlich ist es sogar ein bisschen komisch, dass er jetzt wieder, sag ich mal, so ein bisschen hinter Maria her ist, weil es gab schon mal bei einem der Matches so, hatte man das Gefühl, okay, das hat sich jetzt erledigt.
Ja.
Aber gut, das ist bei New Japan. Es gab auch schon einen deutlichen Ansatz für eine Fehde zwischen Kojima und Tenzan. Da ist auch nie was draus geworden.
Haben wir ja schon drüber geredet gehabt und haben es ja auch für Wrestle Kingdom spätestens erwartet gehabt, dass es den Split gibt.
Also von daher, ich weiß, woran es lag, weiß ich auch nicht. Dass es nicht so ganz so gefunkt hat. Wobei ich sagen muss, ich finde halt die japanische Arschkamera gerade bei Maria immer so ein bisschen.
Oh, leck mich fett. Wirklich. Also, wie sie da anfängt zu tanzen und die Kamera genau auf ihrem Arsch ist und du einfach denkst, dein Kopf geht mit der Kamera mit. Also, jetzt nicht wirklich, dass es passiert, aber Himmel, Herrgott, ist das ein Anblick.
Ja, manchmal mir zu viel. Also,
das hast du gerade so wie so ein Engel so gemacht? So, ja! So klang das gerade fast. Aus irgendwelchen Serien sowas kennt dann zwischendurch. So ein Engelschein wird mal hell über deinem Kopf. Dann, ja! Naja, so, weiter. Continue. Was wolltest du sagen? Nee, zu viel.
Ja, manchmal ist es halt deutlich zu viel bei den Japanern, wo man echt denkt, ja, der perverse Japaner wieder hier.
Ja.
Aber ansonsten, ja, einerseits finde ich es schade, dass die Jungs von King den Titel wieder los sind. Andererseits sind sie jetzt halt spätestens im Climax-Zeitraum halt nicht da. Nehme ich ganz stark an. Im Gegensatz zu den beiden Bullet Club-Jungs. Und von daher macht es auch durchaus Sinn. Großes Problem, beziehungsweise im Moment noch kein großes Problem, weil halt erstmal Climax. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt sonst noch gegen auf die Titel gehen soll. Das ist aber ein großes Problem.
Du hast immer noch die, die immer noch da sind, die aktuell halt mit Noah interagieren.
Ja, klar.
So, ne? Gut. Dann hast du natürlich Tenkoji, die du da immer nennen musst. Und Jan, wir müssen auch sagen, auch wenn sie im IWGP Junior-Bereich antreten, Teams wie Roppongi Vice oder Red Dragon und selbst die Young Bucks, also klar, jetzt nicht gegen den Bullet Club wahrscheinlich, aber die kannst du auch per sofort auch in die Heavyweights packen.
Würden wir zu sehen, ich bin mir nicht sicher, ob die Japaner das machen.
Okay.
Die haben ja teilweise also wirklich zwischen den Juniors und den Heavyweights eine strikte Trennung. Das war ja bei Kota Ibushi zum Beispiel.
Taven und Bennett könnten doch auch genauso bei Junior antreten. Also ja. wenn sie antreten können Taven und Bennett auch.
Ja.
Rocky Romero ist doch schwerer als Taven und auch wahrscheinlich schwerer als Bennett.
Oh Gott, jetzt
weiß ich nicht. Nur ein Gefühl.
Ich guck's mal kurz nach. Rocky Romero 1,70 bei 80 Kilo, Taven 1,90 bei 100 Kilo.
Okay, vergiss das.
Gut. Ja, also sagen wir es mal so, für uns, ja, klar, theoretisch. Die Japaner trennen da teilweise wirklich deutlicher. Also auch bei dem Aufstieg von Ibushi zum Heavyweight-Bereich, da musst du auch ordentlich nochmal ein paar Kilos draufpacken zum Beispiel.
Okay, okay.
Für mich übrigens eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde, dass Ibushi gar nicht da war.
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Kann sein, dass er vielleicht bei Noah unterwegs war. Andererseits halt vor zwei Pay-Per-Views World Title Match gehabt. Beim letzten dann mit Tanaka oder Komatsu, einem von beiden, gegen Naito und den anderen. Ja. Und diesmal gar nicht. Komisch.
Aber es war überhaupt so eine Japan-Woche, wo ganz viele Ligen veranstaltet haben, ne? Wer weiß, ob er nicht bei einer von diesen Ligen aktiv war.
Ja, klar, kann sein.
Also, es waren wirklich richtig viele Shows. Ich habe vorhin mal geguckt, auch hier bei Cage Match in der Datenbank. Ne? Ja. Und da war eine ganze Menge los. Und ich sehe gerade am 7.7., also gestern, hat übrigens Ibushi für DDT gekämpft.
Okay.
Daisuke Sasaki, Kinosuke Takeshita und Masa Takanashi gegen Keisuke Ishii, Kota Ibushi und Kuku Iwasaki.
Boah. Ja.
Zungenbrecher, ole ole.
Also am selben Tag wie New Japan hat auch Noah veranstaltet. Ich gucke gerade, ob er da mit bei war.
Nee, das war davor, das letzte Match war am 28.06.
Ja. Aber vielleicht hat man ihm wirklich mal eine Pause gegeben oder so.
Kann ja auch nicht verkehrt sein. Denn wo hätte er sonst hingepasst? Am ehesten in dieses 10-Man-Tag-Match und deswegen lieber weglassen.
Ja, klar.
Ne? Ist ja manchmal gar nicht auch so verkehrt.
Nö.
Und vielleicht auch ein bisschen schonen Richtung Climax. Wer weiß, vielleicht gewinnt er das Ding und soll hier möglichst schonen.
Nein.
Nein, ich weiß nicht. Los, weißt du noch, ne?
Ja, klar. Also, theoretisch ist immer alles möglich.
Wer weiß es denn?
Aber da habe ich ganz klare Favoriten. So, drei.
Ja. Gucken wir dann drauf, wenn es heute ist. Ne? Gut, also, wollen wir ins nächste Match gehen?
Machen wir das nächste Match.
Tanahashi, also Hiroshi Tanahashi gegen Toru Yano. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu erzählen. Erstmal habe ich nicht richtig verstanden, was die beiden gegeneinander haben, aber das habe ich dann in diesem kleinen Clip dann irgendwie ein bisschen. Ne, gab es da einen Clip zu? Ne, gab es, glaube ich, zum
Opening. Die beiden haben eine Ewigkeiten dauernde Fehde.
Ja.
Wo eigentlich Tanahashi, weiß man ja, ist so ein bisschen der John Cena. Aber Toriano ist derjenige, der ihn eigentlich sehr, sehr häufig besiegt.
Okay, das hat, glaube ich, Sven schon mal erzählt.
Und dann halt genau auf die Art und Weise, wie er es halt immer macht. Halt, er ist Toriano und macht Toriano-Sachen. Was man ja hier auch, sag ich mal, in verlängerter Form gesehen hat. Und dann gerne mal so auch im Rahmen des Climax zum Beispiel, da ist es so ein bisschen so der Running Gag, deshalb war es klar, dass die beiden in derselben Gruppe sind. Das Ding wird auch Toriano dieses Jahr wieder gewinnen. Wahrscheinlich in unter 3 Minuten. Vielleicht sogar noch schneller. Das ist so ein bisschen der Running Gag bei New Japan. Dieses Jahr hat man halt mal wieder, hat man es mal zu einer richtig länger anhaltenden Fehde denn mal draus gemacht. Hier vielleicht mit dem großen Payoff-Match, sag ich mal. Das ist eigentlich so, warum die beiden.
Ich fand die den Spot ganz witzig, wo sie sich gegenseitig möglichst viel Schaden in der Weichteilgegend zufügen wollten.
Ja, das ist. Ja,
das hatte was.
Ist halt auch, ist ein so ein Ding. Ich überlege gerade. Ich habe es mindestens. War es ein Tag Team Match? Muss eigentlich. Also es gab also das Match schon mal in irgendeiner Konstellation. Im Zweifel halt mit Tag Team Partnern auch genau dasselbe. Nur halt das hier zwischendrin bei dem Ding auch noch ein bisschen Match, ein bisschen anständiges Match zwischen den Toruyano-Spots war.
Was ich halt lustig finde, Yano beweist halt, was wir auch schon häufiger gesagt haben eigentlich, wenn er dann mal richtige Aktionen rauspackt, dann sehen die eigentlich richtig gut aus. Mhm. Also er hat eine tolle Art, Moves auszuführen. Ich weiß nicht, das sollte man eigentlich gar nicht zwangsläufig so hinstellen müssen. Mhm. Aber der Yano-Charakter ist halt eher so dieses Comedy-Gimmick. Ja. Und die Spots mit den Ringpfosten, also mit Absperrung, dann halt die Tiefschläge und was ich was und die Einroller und was weiß ich was alles. Aber hier zeigt er eben auch, dass er eben ganz anders könnte oder vielleicht sogar regelmäßiger könnte.
Ja, klar. Ne?
Aber gut, es ist halt nicht verlangt und nicht gefordert. Er ist dafür da, das abzuliefern, was er abliefert. Und gut, dass Tanahashi gewinnt, wenn es dann wirklich länger geht und wenn es ein ernsthaftes Match ist.
Ne? War jetzt nicht ganz überraschend, sagen wir es mal so.
Genau. Wollte ich so formulieren. Gut, dann können wir ja auch direkt das nächste.
Ja.
Ne? IWGP Intercontinental Title Match zwischen Champion Hiro Okugoto und Shinsuke Nakamura. Und das erste, was ich sagen muss, Nakamura ist der einzige Mann auf dem Planeten, der, glaube ich, in einem glitzernden roten Ninja-Outfit zum Ring kommen kann und über den man nicht sagt, was für eine schwule Sau. Um das Böse zu meinen.
Im ersten Moment habe ich gedacht, es ist soll Michael Jackson darstellen.
Okay.
Weil Michael Jackson, glaube ich, genau so einen Anzug auch mal irgendwo schon anhatte. Als dann die Kommentatoren, mein Gott, jetzt bin ich auf das Wort nicht gekommen, denn irgendwas von Ninja oder so gesagt haben, habe ich gedacht, könnte auch Ninja sein.
Ja. Gut, also jetzt nicht, dass jemand da verkehrt denkt, dass ich was gegen Schwule hätte, um Gottes Willen, aber sowas wird gerne betitelt im Internet. Irgendwie. Wenn so jemand auftaucht und man denjenigen nicht kennt, dann ist das halt ein schwuler Ninja.
Ja.
Oder so.
Also sagen wir mal so.
Aber wenn man Shinsuke Nakamura kennt, Jan, dann ist das definitiv nicht ein Gedanke, der einem in den Kopf kommt, dass Shinsuke Nakamura schwul ist, nur weil er da in diesem glitzernden roten Ninja-Outfit zum Ring kommt, sondern der ist einfach die coolste Sau auf dem Planeten.
Ja. Und selbst wenn man das denkt, wenn man dann wahrscheinlich Geschichten hören würde, werden die Japaner nicht so zurückhaltend, würden wahrscheinlich die Höschen so viele im Ring fliegen, dass egal. Rutschgefahr oder so.
Ich wollte es kurz so stehen lassen. Also Goto gegen Nakamura, auch wenn die Einzüge stark waren, beide irgendwie cool so aus dem Boden kommend, ne? Mhm. Das Match war großartig.
Ja.
Also ich fand, ich springe jetzt direkt zum Finish, weil ich einfach, das Match war gut und fertig. Ich könnte jetzt nicht irgendwie welche Spots nennen, die mir so richtig gut gefallen haben, sondern es war einfach, das insgesamt war es einfach wahnsinnig stimmig. Und aber die Finish-Phase möchte ich erwähnen, weil da eben damit gespielt wurde, dass sie sich inzwischen so gut kennen. Und die Ansätze zum Beaumarier immer wieder und Goto eben gekontert hat. Und vor allem dann sogar noch den letzten Beaumarier Knietritt dann richtig abfängt und dann zu seiner Aktion nutzt. Also richtig kontert, den Aktionsschwung von Nakamura mitnimmt und dann seine Aktion durchbringt. Fand ich richtig gut. Habe ich lange nicht mehr so gegen Nakamura gesehen. Ausweichen und kontern, ja. Aber entsprechend seine Aktion tatsächlich dann irgendwie zu einem gewissen Grad gegen ihn verwenden, das habe ich länger nicht mehr gesehen. Das fand ich gut. Das fand ich richtig gut. Auch wenn ich bin natürlich eher der Nakamura-Fan. Das ist einer meiner absoluten Lieblingswrestler. und das wisst ihr ja inzwischen auch, wenn ihr uns häufiger hört. Aber beim Wrestling geht es halt nicht um Sieg oder Niederlage, es geht darum zu unterhalten und dieses Match hat mich unterhalten. Es war richtig, richtig gut und ich sehe, das war nicht das längste Match des Abends. Ich hätte jetzt von der Wirkung hätte ich gedacht, okay, das war das längste, aber nee, war es nicht. Main Event ist länger, aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja.
Also, super Match.
Boah. Ja. Mehr würde ich da jetzt auch gar nicht.
Nee, kann man glaube ich auch gar nicht, ne? Man kriegt das nicht hin. Also selbst wenn man wollen würde, jetzt zu sagen, hier das und das und das, dies und das. Entweder man mag diese Art von Wrestling, diesen Stil, oder man kann dem vielleicht auch dann möglichst wenig abgewinnen. Aber wenn man ihn mag, dann sind Goto und Nakamura und vor allem auch, wie sie sich jetzt langsam gefunden haben in dieser Match-Serie, dann sind die zwei, die das richtig gut können.
Ja, definitiv. Ja?
Obwohl ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Nakamura den Gürtel gewinnt. Aber
ich nicht.
Gut. Das ist wahrscheinlich meine Ausrede immer, ja, dass ich dann zu wenig gucke. Weil ich dann nur diese Matches dann gucke. Also die Nakamura-Matches versuche ich alle zu sehen. Ich hatte so das Gefühl, es könnte wieder sein, dass er ihn zurückkriegt. Mhm. Aber vielleicht hat er ihn inzwischen zu oft gehabt, wer weiß es denn.
Ja, erstens, ich glaube, es wäre sogar gut, war jetzt Gotos erste Titelverteidigung, die ich jetzt zumindest mitgekriegt habe.
Ja.
Das ist halt Punkt 1, weshalb es durchaus Sinn macht, dass er es verteidigt hat. Und ich persönlich halte Nakamura für einen ganz, ganz großen Kandidaten für Wrestle Kingdom und den Main Event um den IWGP Heavyweight Title, den er halt noch zumindest in den letzten Jahren halt überhaupt nichts mit zu tun hatte, so wirklich.
Ja.
Und sagen wir es mal so, da halten sich auch Gerüchte, dass er vielleicht dieses Jahr da den Main Event Spot, ist jetzt halt die Frage, denn im Endeffekt gegen wen? Da könnte vielleicht der Main Event einen Hinweis drauf geben. Weil das so eine Fehde ist, die irgendwann noch kommen muss, die Chaos-Fehde.
Ja.
Andererseits, Tanahashi darf man halt auch nie auszählen. Auch wenn ich es manchmal machen wollen würde.
Ich sehe auch gerade was du gerade meinst, Jan, mit hier Titelverteidigung erste, ne? Mhm. Bei Dontaku hat Goto erst den Gürtel gewonnen von Nakamura im Main Event. Das ist das Match, was ich meinte. Was mir halt auch richtig gut gefallen hat. Hier wieder zu sagen, welches besser ist oder welches schlechter, ist einfach wahnsinnig schwierig. Ich habe beide richtig gut gefunden und es sind nur Nuancen rauf oder runter. Es ist eigentlich, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, es ist ein Match, nur an unterschiedlichen Tagen aneinandergereiht. Es ist einfach das Level, was sie im einen Match haben, haben sie im anderen auch. Ich würde nicht zwangsläufig sagen, dass das eine schlechter oder das andere besser war.
Ja.
Also einfach richtig, richtig. Aber gut, ja, habe ich wahrscheinlich dann, habe ich habe ich vom Radar verloren, dass der Gürtel ja erst zu Goto ging im Mai.
Ja, wie gesagt, das ist.
Das hatte ich nicht, hatte ich völlig vergessen gehabt.
Das, man hat so, vom Gefühl hätte, würde man sagen, es ist länger her, ist gar nicht so.
Ja, das ist. Ja, komisch, ne?
Ja.
Aber so ist es dann eben. Kann ich auch gar nicht erklären gerade, habe auch ein bisschen das Stirnrunzeln gehabt, deswegen muss ich das erklären, weil man ja bloß im Podcast die Stimme hat. War wirklich so ein bisschen, dass ich überlegt habe, Mensch, als du eben gesagt hast, die erste Titelverteidigung, habe ich gedacht, hä, wieso, aber kommt mir da ganz anders vor. Ne? Aber ist so. Und dann ist es halt komisch, aber warum, wieso, weshalb, kann ich auch nicht erklären, ist einfach so unfertig. Ne? Gut, dann haben wir noch ein Main Event und der heißt IWGP Heavyweight Title Match, der heißt, und dann, nee, egal, AJ Styles gegen Katsushika Okada. Ich kriege den Namen immer nicht richtig ausgesprochen. Ich sage aber Katsushika Okada, aber ich weiß, dass der anders ausgesprochen wird. Okada gegen Styles, Jan, man möchte sagen Wrestling Gold.
Ja.
Aber mit, für mich, gefühlt zwischendurch angezogener Handbremse.
Ja. Ja.
Und völlig okay so.
Auf jeden Fall hat es dem Match gut getan, dass nach einer Weile der Bullet Club weggeschickt wurde.
Ja.
Weil das ist leider so ein bisschen die Unsitte bei New Japan, dass der Bullet Club halt immer sehr viel bei den Ergebnissen, bei den Ausgängen der Matches dann eine Rolle spielt, insbesondere bei Titelmatches. Meistens sogar eine zu große Rolle. Daher war das hier ganz gut, dass es dann halt nicht mehr so bisschen, wie gesagt, ich finde es schade, dass Styles das Ding verloren hat. Andererseits freut es mich für Okada. Aber ja, Match angucken. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Angucken.
Ja. Ich mache auch hier wieder die Finish-Sequenz, weil die einfach so stark ist. Genauso wie im Vormatch hat mir die Finish-Sequenz eigentlich am besten gefallen am ganzen Match. Es ist halt der Versuch, Styles Clash oder Rainmaker.
Ja.
Und sie kontern sich halt immer wieder weg. Am Ende ist es so, dass es aussieht, als ob Styles den Styles Clash durchziehen kann, aber in der Bewegung kontert Okada mit einem Rainmaker, behält den Arm aber in der Hand, versucht einen weiteren Rainmaker, Styles weicht aber aus, bringt seinerseits eine Aktion, ich glaube, er versucht den Bloody Sunday, der wieder gekontert wird und aus dem Fluss der Aktion, dass eben Okada sich die Hand wieder schnappt, gibt es einen weiteren, mehr oder weniger aus der Bewegung gezogenen Rainmaker, der Styles um 360 Grad dreht und das Ding ist durch.
Ja.
Sah richtig gut aus.
Ja, das war, also die letzten Minuten insgesamt waren ein kleines Kunstwerk für sich.
Ja.
Also wie gesagt,
Bloody Sunday, wenn wir da schon mal bei sind,
ja.
Jan bei der WWE-Show, David hat die gezeigt.
Ja.
Ne?
Ja.
Hat er ja sonst nicht im Arsenal.
Nee, das ist.
Ist ja seine Aktion.
Ja.
Und die hat ja Styles auch nur, weil er ja den Nachfolger des Bullet Club Anführers, wenn man es so nennen will, was eigentlich Anderson ist, aber am ehesten ist es wahrscheinlich Styles, ne? Seitdem hat ja Styles diese Prince David Aktion im Arsenal, den Bloody Sunday, und hier hat Finn Balor auch den Bloody Sunday gezeigt.
Mhm.
Ne? Ist schon cool, sowas.
Ja, das ist ja immer so ein kleines Bönüschen. Ja,
da wir gerade irgendwie über beide Shows reden, passt es auch, dass wir es vorher vergessen haben, hier gerade nochmal mit nach einbeziehen können. Ne? Ja, das wäre es eigentlich schon.
Oh, das ist.
Dreizehnwechsel?
Ja.
Kushida, Bullet Club und Okada.
Ja.
Neue Champions in jeweils ihrem Titelmatch. Und Jan, dann kommt Fazit und Wertung.
Fazit. Es ist bei New Japan Shows immer so ein bisschen schwierig zu sagen, guckt euch die ganze Show an. Weil es immer Leute gibt, die zum Beispiel aufgrund des nicht vorhandenen Kommentars, zumindest verständlichen Kommentar, sagen wir es mal so, immer so ein bisschen ihre Probleme haben. Aber dann guckt euch halt wenigstens, ich sag mal, die Titelmatches an, wenn ihr, sag ich mal, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titelmatches schon mal gesehen habt, könnt ihr das am ehesten noch rauslassen und vielleicht auch das andere Tag Team Titelmatch. Aber die anderen vier auf jeden Fall. Tanahashi gegen Toru Yano ist halt auch, wenn man sowas schon mal gesehen hat zwischen den beiden, muss man jetzt nicht unbedingt, weil man sich denken kann ungefähr, wie das abgelaufen ist. Shibata Sakuraba auch richtig gut und mit knapp 12 Minuten auch gut guckbar, ohne da jetzt irgendwie dann mal eben eine Ewigkeit vorzusitzen. Also eigentlich ist da jetzt überhaupt nichts, auch nur ansatzweise mit bei, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie in die negative Richtung. Also ich würde alles, wie Dave Meltzer es entstanden ausdrücken würde, alles Minimum bei 3 packen. Vielleicht nicht, vielleicht nicht alles, aber zumindest, was wäre die Hälfte? 2,5? Ist das bei dem System so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wie gesagt, also alles eher in Richtung gut bis halt sehr, sehr gut. Als Gesamtshow hat auch gepasst, so wie die Matches, sag ich mal, angereiht worden. Aber wie gesagt, also so die Gesamtempfehlung zu geben, auf jeden, dass man die Show auf jeden Fall gucken muss, ist halt, da kommt es jetzt halt drauf an. Stört einen das nicht mit dem Kommentar auf Japanisch? Dann definitiv, wenn man schon mal eine New Japan Show geguckt hat und grundsätzlich damit da bereit ist, sowas zu gucken, denn auf jeden Fall ganze Show gucken, ohne Wenn und Aber. Vielleicht kriegt man auch irgendwie wie eine Version in besserer Bildqualität, als ich sie hatte. Denn das war nicht so schön manchmal. Aber ja, wie gesagt, also gerade die Titelmatches, so Wertung. Ich mich echt gerade ein bisschen schwer. Das sind Punkte, um zu münzen. 9,5. Ist, glaube ich, okay.
9,5.
Ja.
Chaka. Dann die zweite Fazit, wie gesagt, ich eingangs irgendwo gesagt, dass mir der Event besser gefallen hat als der diesjährige Wrestle Kingdom Event, bei dem ich ja auch eingangs des Jahres gesagt habe, dass es mir nicht ganz so gefallen hat wie die letzten Jahre, der noch immer noch ein richtig starker Event war. Für mich war dieser hier eher das, was ich von Wrestle Kingdom erwarte, nämlich von from top to bottom eine durchweg starke Card, was eben bei Wrestle Kingdom in diesem Jahr für mich nicht der Fall war. Da gab es aber diese zwei Matches, die halt herausstechen. Jetzt am ehesten natürlich der Match des Jahreskandidat zwischen Nakamura und Ibushi bei Wrestle Kingdom und dann halt das Aufeinandertreffen zwischen Makabe und Ishii, was halt richtig gut war. Mir aber an diesem Abend hier bei Dominion zwischen genau diesen beiden, zwischen Makabe und Ishii, besser gefallen hat, was automatisch auch gleich wieder das andere ein bisschen streicht. Der Rest der Card ist für mich mit dem Main Event Okada gegen Styles ein weiterer Match des Jahreskandidat, zu einem gewissen Grad, auch wenn mir vielleicht wiederum Goto gegen Nakamura besser gefallen hat. Aber der Wertigkeit, dass es bei dem einen halt um den IWGP Heavyweight-Gürtel geht und bei dem anderen in Anführungsstrichen, ich mache wieder die Gänsefüßchen, nur um den IC-Titel, vielleicht dann schon wieder eher der andere Match des Jahreskandidaten, das ist aber eigentlich relativ wurscht, sagen wir einfach zwei Match des Jahreskandidaten, je nachdem, wo man da die Abstriche macht. Aber der Rest der Karte ist einfach für mich viel, viel stimmiger, als bei Wrestle Kingdom es der Fall war. Und deswegen gibt es für mich, ich habe bei Wrestle Kingdom habe ich 8 gegeben, hier gibt es für mich 9. von 10. Ich fand die Show richtig, richtig stark und im Nachhinein könnte man fast sagen, okay, das Chaka-Spezial hätte auf den WWE-Event gepasst, hätte gereicht. Auf Dominion, muss man fast sagen, hätte man theoretisch auch ein eigenes Review packen können, weil es wirklich so gut war.
Wenn Sven jetzt auch noch Zeit gehabt hätte, ja. Dann hätte man da auch, ich glaube, so mit uns beiden war das jetzt hier schon okay, so wie es gewesen
ist. Ja, wir haben ja auch alles erwähnt eigentlich, was so in dem Sinne, auch wieder in Anführungsstrichen wichtig ist. Aber man vergisst irgendwas, aber man hätte auch ein bisschen mehr analysieren können oder was weiß ich. Dann hätte man auch einen längeren Podcast ausmachen können. Ist nicht zwangsläufig immer notwendig, längere Podcasts zu haben. Wir haben alles drin und deswegen ist auch gut.
Genau so ist das.
Ja. Also haben wir auf den WWE-Event Beast in the East haben wir entsprechend 7,5 von 10. Und hier haben wir irgendwas zwischen 9,5, also 9,25. Das war jetzt nicht so schwer. 9,25 von 10 auf Dominion 2015. Ja. Das wäre das. Ja, dann machen wir noch ganz kurz was abseits vom Podcast. Geburtstagsgrüße nämlich an den Chris, der gerade mit dir am Sonntag noch Chaka gemacht hat. Ja. Und gleichzeitig Geburtstagsgrüße an Shanna. Denn, die beiden haben heute Geburtstag. Kann man ja auch mal machen.
Genau so ist das.
Gut. Dann sind wir da eigentlich auch mit durch. Morgen nehmen Sven und ich eine neue Wrestling Time Machine auf und wir haben gesagt, heute ist Stichtag und heute ist entsprechend Money in the Bank 2011 auf dem Platz 1. Deswegen gibt es morgen entsprechend WWE Money in the Bank 2011 als Review in der Time Machine. Und ihr könnt entsprechend für die nächsten Time Machines zwischen den übrig gebliebenen 3 Events ebenfalls weiter abstimmen, welches als nächstes reviewed, mach richtiges Deutsch raus, nachbetrachtet werden soll. Jan, wann wir dich als nächstes Mal hören, könnte ich glaube ich auch schon sagen, denn das wird das Battleground oder die Battleground Opening Bell am kommenden Donnerstag.
Genau so ist das.
Und alles, was dazwischen noch so kommt, werdet ihr mitbekommen. Das ist aber nicht das nächste Mal, dass es bei uns Podcasts gibt, denn ihr kriegt ja aktuell mit, es kommen ein paar mehr. Aktuell fast täglich. Ob wir das Level halten, weiß ich nicht, aber es ist zumindest im Moment ganz cool. Es ist eine ganze Menge Material da.
Ja, das ist absolut korrekt.
Die Shorties machen es dann auch entsprechend, dass man nicht viel Zeit braucht. Und ja, auf jeden Fall gibt es diese Woche noch wieder eine neue Tough Enough Talk. Ausgabe dann zur dritten Folge von Tough Talk und Tough Enough. Und alles weiter darüber hinaus werdet ihr sehen, was noch kommt. Gut, Jan, dann haben wir einen Deckel.
Da haben wir einen Deckel.
Und dann darfst du dich verabschieden und dann ist hier Ende im Gelände.
Okay, wenn das Gelände hier Ende ist, dann ihr wisst, bleibt gesund. Bei zu großer Wärme haltet euch vom Freien frei. Aus dem Freien frei? Naja, egal. Nicht zu viel draußen sein, wenn es warm. Und zu viel Sonne schlecht für Kopf. Deshalb und für Haut sowieso. Also immer schön eincremen und selbst dann noch aufpassen. Ne? Ihr wisst ja, Schrumpelrosinen will auch keiner haben. Und wenn ihr irgendwann 40, 50 seid, werdet ihr uns für diesen Tipp dankbar sein, denn ihr wollt nicht so aussehen wie Uschi Glas, wie eine alte von Society Ladies durchgetragene Handtasche. Gerade die Damen wollen das nicht. Außerdem, ja, zu viel Sonne lässt die Brüste hängen, so.
Gut. Hast du noch was?
Nee.
Dann mach Tschüss draus.
Ciao. Kakao. Gut.
Kakao ist schön. Kalt oder warm?
Je nach Wetter. Ja.
Genau. Gut, dann habt ihr bekommen, was die nächsten Tage von uns auf jeden Fall auf die Ohren gibt. Und passt ein bisschen auf euch auf, wie Jan das sagt. Es ist ziemlich warm und im Grunde gibt es bei uns Chaka-Pause über den Sommer hinweg. Und dann sind wir wieder am Start mit Chaka die Wrestling Show und sehen dann, wie es da weitergeht. Und bis dahin verbleiben wir wie immer zum Ende mit Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.